zugetragen. Es wird dann nichts zugeworfen. Du musst für alles, und dann öffnen sich immer irgendwo Türen. Aber du musst immer an dir arbeiten, du musst immer dran sein, vor allem du musst ein Netzwerker sein. Wenn du heute kein Netzwerk hast, dann hast du keine Chance, dich irgendwo was zu verdienen oder dich irgendwo in den Vordergrund zu bringen. Also ich bin oft wirklich, ich bin gestanden mit Veranstaltern, mit Leuten, die mir gesagt haben, das hat nichts gebracht. Und nach Jahren haben sie mich angerufen, was die dort und da können wir vielleicht da, ja, aber das ist halt so. Du stehst oft Stunden irgendwo, machst Smalltalk irgendwo. Natürlich, mir ist es zugute gekommen, weil ich gerne auf Leute zugehe. Aber das musst du heute sein als Musiker. Wenn du das nicht machst, dann hast du, glaube ich, wenig Chance, dass du
Wir sind
irgendwo
on air in
unterkommst.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo und frohes neues Jahr wünsche ich dir. Schön, dass du dieses Jahr auch wieder dabei bist bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und wie immer stelle ich, bevor wir zu meinem Gast kommen, natürlich den Supporter vor. Das ist wie immer Buffet Krampor, Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Wenn ihr ein neues Blasinstrument braucht, dann kann ich euch den Showroom in Geretsried ans Herz legen. Da findet ihr alles, was ihr sucht. Im Moment ganz aktuell natürlich auch das neue Tenorhorn von Alexander Wurz. Könnt ihr da ausprobieren und natürlich auch in Partnergeschäften. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich habe Reinhold Bieber interviewt, kurz vor Weihnachten. Und das hatte verschiedene Gründe. Ich hatte ihn schon länger auf dem Zettel stehen und dann kam ja die ganz große Nachricht, dass er beim Blechhaufen aufhört. Und dann dachte ich mir, okay, der Sache gehe ich nach. Was gibt es für Gründe, warum er nach 20 Jahren aufhört, beziehungsweise wie waren denn die letzten 20 Jahre? Wir haben relativ viel auch über ihn und seinen Werdegang als Musiklehrer gesprochen und auch seine Anfänge, dass er zum Beispiel als Blockflötenlehrer angefangen hat, obwohl er eigentlich ja Posaunist ist. Dann natürlich, was macht denn den Weg einer Band, einer so erfolgreichen Band wie dem Blechhaufen aus? Also er berichtet tatsächlich von einem sehr harten, aber sehr zielstrebigen Weg. Wir haben auch ein bisschen über die Entstehung des Blechhaufens gesprochen und auch in die Arbeit des Blechhaufens. Wie proben die? Was waren so die Gedankengänge dahinter? Und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast kommt aus dem schönen Burgenland und hat an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz in der Expositur Oberschützen Posaune studiert. Er ist Musikschullehrer und hat schon mit den unterschiedlichsten Formationen wie zum Beispiel der Kammeroper Wien, dem Orchester der Seefest-Festspiele Mörbisch als Substitut im Grazer Opernhaus oder der Militärmusik Burgenland gespielt. Er ist vielen Blasmusikfans als Mitbegründer der Band Der Blechhaufen bekannt und seit 2018 moderiert er auch noch die Sendung Blasmusikparade im ORF Radio. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und sage herzlich willkommen und Servus, Reinhold Bieber.
Servus, grüß dich. Danke für die Einladung. Du hast gut recherchiert.
Das ist gut. Das ist gut. Glück gehabt.
Ja, ich wusste gar nicht, dass ich schon so viel gemacht habe.
Findet man auf den einschlägigen Seiten
auf jeden Fall
von dir. Okay, meine erste Standardfrage in meinem Podcast jetzt seit 1,5 Jahren ist, welches Stück Musik hast du dir als letztes bewusst mal angehört, bevor wir das Interview machen?
Das ist eigentlich ziemlich einfach und schnell erklärt. Ich habe jetzt, da werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, ein Duo mit Kiki und Reini und wir haben eine neue Nummer aufgenommen und dies gerade beim Mastering und ich habe die Abnahme da gemacht. Also ich habe mir das Stück zum letzten Mal jetzt vor 1,5 Stunden angehört. Also das ist das, was im Kopf hängen geblieben ist und das Lied heißt A Glanz Bankerl, übersetzt ein kleines Bankerl oder eine kleine Bank.
Okay. Also ich hoffe oder ich denke, dass meine Zuhörer den österreichischen Dialekt gut verstehen.
Ich denke schon.
Ich hoffe doch. Ich denke auch. Okay. Gehen wir gleich mal zur Sache. Vor ein paar Wochen gab es ja die einschlägige Nachricht und für alle Blasmusikfans, dass du, obwohl ich das ja gerade noch so schön erwähnt habe, den Blechhaufen verlassen wirst oder eigentlich schon verlassen hast.
Ja, das stimmt. Verlassen hast, genau, also ich bin offiziell schon noch dabei, weil wir das Jahr noch auch buchhalterisch und auch was das Management betrifft noch abschließen. Aber die Jungs sind jetzt mit einem anderen Posaunisten unterwegs. Ja, das hat sich irgendwie, wie soll ich sagen, ich mache das jetzt über 20 Jahre, 23, 25 Jahre und bin Jahrgang 73. Meine Kinder sind 12 und 13. Die letzten 12, 13 Jahren haben sie nicht so viel gehabt von mir. Das ist eine Geschichte, warum ich einfach die Wochenende nicht mehr so viel unterwegs sein möchte. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich habe sehr viel Zeit, sehr viel Energie in den Blechhaufen gesteckt, was aber sein muss. Sonst wirst du auch nicht erfolgreich und sonst kannst du sowas auch nicht machen. Also du musst schon zu 100% dabei sein. Und deshalb auch so, dann war diese ganze Pandemie-Geschichte und da irgendwie ist man dann gekommen, eigentlich so richtig fehlt mir der Blechhaufen in dieser schwierigen Zeit jetzt gar nicht. Ich möchte auch ein bisschen was anders auch einmal machen und da, du kannst nicht zwei, drei Geschichten nebenbei Rennen haben, das funktioniert nicht. Vor allem, ich habe auch das Management gemacht, da musst du zu 120% dabei sein. Und deshalb auch die Entscheidung, das eben jetzt nicht mehr zu machen. Ich denke, die Jungs sind gut aufgestellt und werden das ohne mich jetzt auch gut weiterführen.
Du hast schon so ein bisschen angerissen, weil so eine Entscheidung über 20 Jahre dabei trifft man ja nicht von heute auf morgen. Wie lange ist das gereift in dir?
Naja, also wie gesagt, das war in dieser schwierigen Zeit da eben, wo wir alle zu Hause waren, wo wir nachgedacht haben, wie geht's weiter, was sollen wir alle tun, wie geht's überhaupt in der Branche weiter, das ist ja auch so eine Frage. Viele Veranstalter wissen genau wie die Künstler nicht, wie es weitergeht, sollen wir Konzerte machen, trauen wir uns schon, wie lange sollen wir noch warten. Also in dieser Zeit habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Da ist eben dieser Gedanke gekommen, mich vom Blechhaufen quasi zu distanzieren und einfach Abstand nehmen und einfach was anderes tun. Und ich denke, die Zeit ist insofern auch reif, weil die Jungs ja auch wissen, was sie tun. Und wir sind gut aufgestellt. Und das Einzige, was jetzt noch natürlich ein Thema auch war, ist das Management. Aber das hat sich auch jetzt gefunden. Das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, aber das ist auch so, dass das weitergeht, aber nicht mit mir. Aber ich denke, das ist auch gut so, weil wenn du diesen Schritt machst, dann musst du auch Abstand haben. Du kannst nicht also das habe ich gelernt in diesen vielen, vielen Jahren, wo ich auf der Bühne war und auch mit Veranstaltern gesprochen habe. Du musst, wenn du weg bist, weg sein. Du kannst nicht von hinten irgendwo deine Ideen reingeben, wenn du vorne nicht dabei bist. Also ich glaube, es funktioniert vielleicht bei einigen Bands auch, das mag sein, aber ich denke, dass es bei uns nicht funktioniert. Also alleine, wenn wir die Praxis jetzt hernehmen und wir spielen irgendwo in Deutschland oder in Schweiz oder Holland ein Konzert und ich bin jetzt nicht da und möchte das Ganze von hinten irgendwie managen oder von außen. Du musst den Kontakt mit den Veranstaltern haben. Der Kontakt mit dem Publikum ist wichtig. Und das ist schon so eine Sache, wo ich sage, wenn das nicht gegeben ist, dann muss es jemand sein, der vor Ort ist. Ich glaube, das macht es nicht einfach. Man muss einfach dann sagen, das war's, ein Schnitt. Und es war eine schöne Zeit, eine coole Zeit. Wir haben sehr viel erreicht und es geht ja auch weiter, Gott sei Dank. Aber halt ohne Rainer Bieber.
Okay. Wie hat das die Gruppe aufgenommen?
Naja, das kann man sich schon vorstellen, dass da mal vielleicht ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Aber, und jeder hat das verstanden. Jeder von den Kollegen hat gesagt, verstehe ich, alles klar. Und auch für uns kommt irgendwann die Zeit. Ich meine, wieder aufs Alter angesprochen. Ich meine, ich bin 48, der Dominik ist 20 Jahre jünger. Das ist auch so mein Naturell. Es muss irgendwann auch die Jugend ran. Das reimt sich jetzt vielleicht, aber irgendwann muss man sagen, lasst es halt die anderen tun. Und wir haben ja dann eh unseres getan und ich denke, einen Blechhaufen von null, von nichts aus dem Boden zu stampfen damals, wo ja, wie soll ich sagen, das ist auch so eine Geschichte, wie wir angefangen haben, da hat es ja keine Siebener oder Sechser oder Achter oder Fünfer Formationen gegeben. Es hat Lux und Brass gegeben, Es hat bei uns in Österreich die Wadelbeiße gegeben. Naja, und dann waren wir fertig. Also, und heute, wenn du schaust, was gibt's am Markt, wie viele Bands gibt's? Also sind natürlich an 2 oder an 20 Händen nicht mehr abzuzählen. Und damals war es eben eine Handvoll. Wir haben uns finden müssen, wir haben unser eigenes Ding machen müssen. Und da fließt sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel Kraft rein. Und wir haben ja nicht vor 20 Jahren gesagt, ja, wir machen jetzt den Blechhaufen und ab morgen wollen wir Konzerte spielen auf der ganzen Welt. Also das ist ja alles ein Reifeprozess. Aber ich denke, man kann schon zurückblicken so auf coole Konzerte, auf schöne Konzerte. Aber nicht alles war immer gut. Wir haben auch irgendwo in Dörfer und Täler gespielt, wo man sagt, naja, da waren halt dann 20 oder 25 Zuhörer, Zuseher. Aber da muss eben jede Band durch. Und wenn da nicht jede Band durchgeht, dann wird sie auch nicht den Erfolg haben. Also das ist meine persönliche Meinung. Und du musst auch deinen eigenen Weg finden, deinen musikalischen Weg. Und da haben wir natürlich das Glück gehabt, dass wir sehr gute Leute in der Band gehabt haben, immer gute Leute gehabt haben. Wir haben auch sehr viele Wechsel gehabt, muss man auch sagen. Vor allem bei den Posaunen waren sehr viele Wechsel, beruflich bedingt, aber dann auch ja krankheitsbedingt und so weiter. Aber wir haben auch das Glück gehabt, dass sich ein Albert oder ein Christian oder ein Christoph Heidergreis, die konnten sich alle entwickeln. Die waren jung und waren gute Musiker. Albert hat damals schon geschrieben und arrangiert und er ist auch mit der Band gewachsen. Und das ist ja das Schöne. Eine Band wächst ja immer mit dem Schwächsten oder mit dem Stärksten. Und wir haben das halt immer gut verstanden, auch dann zu verkaufen. Und da jetzt aufzubauen, ist ja wieder, kann man sagen, ja sehr einfach. Der Rainer ist nicht mehr da, aber er hat eh was aufgebaut im Management. Ganz im Gegenteil. Also jetzt den Blechhaufen weiter zu führen, zu managen, was das Management betrifft, also nicht das Musikalische, sondern das Management, da ist es noch viel schwieriger, glaube ich, auch wenn du einen Namen hast. Weil die Zeit jetzt, oder wir täuschen uns und es wird alles besser. Aber nur jetzt im Moment ist es halt so, dass ja nichts passiert. Also wir müssen ja mit den Veranstaltern permanent drüber diskutieren. Machen wir was, machen wir nichts. Die Konzerte von vor 2 Jahren werden noch nachgeholt und noch immer verschoben. Also es ist schon eine schwierige Zeit, in der wir uns befinden. Aber wir haben das Glück, dass der Blechhaufen einen guten Namen hat. Und das muss man eben jetzt weiterführen. Ein neues Programm wird entstehen und. Ja, also leichter wird es bestimmt nicht, aber auch nicht schwieriger. Man muss sich halt diesen Herausforderungen stellen und das macht der Blechhaufen mit Sicherheit.
Okay, ich würde später vielleicht nochmal so ein bisschen an die Anfangszeit vom Blechhaufen gehen und würde aber jetzt mehr auf dich biografisch mal eingehen. Ich habe gelesen in meiner Recherche und da geht es ein bisschen auseinander, dass du mit 7 oder mit 8 Tenorhorn gelernt hast. Was stimmt?
8. Also es war 8. Es war, vielleicht war es so Ende 7, Anfang 8, ich weiß es auch nicht. Es war um 8 herum, das stimmt schon. Also ich war ja ziemlich jung. Aber es war auch gar nicht, um bei der Wahrheit auch zu bleiben, es war gar nicht mein Lieblingsinstrument. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie das heute, ja, also heute ist das anders. Heute sagen die Kinder, ich möchte eine Trompete spielen, ich möchte eine Posaune, ein Tenorhorn spielen. Früher bei uns war es eben so, im örtlichen Musikverein, wie ich begonnen habe, wurde Jahre 1981 wurde der Musikverein gegründet. Da haben wir alte Instrumente gehabt und wir waren eben Kinder. Und diese vielen Instrumente sind auf einem Tisch gelegen. Und es war in der Gemeinde, hat man eine Ausschreibung gemacht, wer es interessiert, wer möchte ein Instrument lernen. Und dann sind eben so 15 Kinder da gewesen mit den Eltern und viele Instrumente auf dem Tisch. Ich war nicht der Größte, das bin ich heute nicht. Also, und ich habe nie auf das Tenorhorn greifen wollen. Also für mich war immer die Trompete, das geht sich aus irgendwie so, das Ding, das interessiert mich. Aber ich war sehr langsam bei der Auswahl, also da war ich nicht der Erste. Und die Trompetenflügelhörner waren alle weg. Jetzt ist eben nur mehr das Tenorhorn da gelegen. Und ich habe dann halt irgendwie auf das Tenorhorn greifen müssen. Aber ich habe die Liebe dann zum Instrument gefunden, natürlich. Er war dann eben auch in der Musikschule und so weiter, habe dann studiert und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du eben auf die Uni. Und dann hat es geheißen, ja, mit dem Tenorhorn geht das nicht. Man kann mit dem Tenorhorn, das wussten wir damals alles nicht. Und dann musste ich umlernen. Also was heißt, ich habe dann eben die Posaune dazugenommen. Ich habe ja früher schon bei Martins Dorfmusik gespielt, einer sehr erfolgreichen Formation für damalige Zeit. Also wir haben böhmisch-mährische Musik gemacht und wir waren wirklich sehr, sehr erfolgreich. Da habe ich auch schon Tenorhorn gespielt und dann ein bisschen Posaune. Ja, und dann ist es eben, bin ich beim Tenorhorn geblieben und dann, wie gesagt, im Blechhaufen dann eben auch die Basstrompete und so weiter. Aber das ist ja ein Modeinstrument geworden. Sowas kannte man ja damals gar nicht. Viele Lehrer schon gehabt, aber auch das war ja spannend. Früher hast du ja keine Musiklehrer in dem Sinn gehabt, dass die eine musikalische Ausbildung hatten und studiert haben. Das gab es ja damals nicht. Der beste Flügelhornist in der Blaskapelle, der hat eben unterrichtet. Das war halt so. Wenn man da heute zurückblickt, war das schon irgendwie so ein, man würde sagen, so diese, eigentlich war das Steinzeit in Wahrheit. Nicht? Heute kriegen die Kinder eine wunderbare Ausbildung, können in diversen Ensembles, Orchester und so weiter mitspielen in der Musikschule. Also da hat sich natürlich sehr viel getan, Gott sei Dank.
Wann kam die Posaune? Also wenn du 8 warst und das Tenoren?
Als ich dann irgendwie auf die Uni ging, da in Vorbereitung quasi, ich war dann im Musikgymnasium und musste dann eben auf die Posaune umsteigen, da ist man dann 14, also um 14 herum dann da, 13, 14. Und habe dann eigentlich auf der Uni im Vorbereitungslehrgang, wo ich 2 Jahre war in Vorbereitung, habe dann die Posaune erlernt quasi. Und dann eben Aufnahmeprüfung gemacht und dann ja eben angefangen, neben dem Musikgymnasium eben auf der Uni zu studieren.
Das heißt, mit 14 war dir schon klar, dass du das beruflich machen willst?
Naja, es war nicht klar, aber ich habe dann irgendwie, ich wollte ja nicht gar nichts anderes machen. Ich war noch sportinteressiert, das bin ich heute noch, aber irgendwie hat es für mich keine Alternative gegeben. Ich wollte keinen handwerklichen Beruf lernen, deshalb ist eben dann die Musik geblieben. Aber es war immer Hobby und das Hobby dann zum Beruf gemacht. Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, alles richtig gemacht. Ich weiß aber nicht, um ganz ehrlich zu sein, ob ich genau diesen Weg heute auch noch so machen würde. Weil spielen schon, musizieren ja, aber noch einmal so eine Ausbildung zu machen, wo ja auch für unsere Zeit damals nichts garantiert war, dass du einen Job kriegst. Und das ist das große Problem. Also wohin mit den vielen guten Musikern? Also das ist ja die große Frage, die sich ja in Deutschland genauso stellt wie in Österreich.
Ja.
Also wo sollen wir hin? Die werden fertig, die spielen wirklich, wirklich sehr, sehr gut, haben eine Top-Ausbildung, weil die Lehrer natürlich, die Professoren alle ausgezeichnet pädagogisch qualifiziert sind und auch in Orchestern spielen. Aber die sind fertig und dann ist die große Frage. Also ich habe das große Glück gehabt, nebenbei schon mir ein bisschen Geld zu verdienen in diversen Gruppen eben. Ja, bei Martins Dorfmusik und so weiter und auch in Graz ein bisschen als Student im Orchester gespielt und dann eben so privat immer unterrichtet. Und dann, witzigerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei vielen Musikschulen beworben, in der Gegend halt, Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark. Und ich bin dann, wenn ich das heute einem Blechblaslehrer erzähle, sagt er, würde er nicht mehr machen. Ich habe dann begonnen, weil eine Stelle als Blockflötenlehrer, da ist eine Kollegin in Niederösterreich, in Wolkersdorf, im Weinviertel, eine Kollegin in Karenz gegangen. Meine Schwester war gleichzeitig, also die war auch fertig, die hat Klarinette studiert. Und die hat auch Bewerbungen geschrieben. Das war dann so, dass sie dort eine Stelle bekommen hätte für diese Karenzstelle Blockflöte und hat aber schon in dieser Zeit eine andere Stelle in der Gegend hier bei uns bekommen. Jetzt war das dort frei und dann habe ich gesagt, na gut, ich fahre hin, schauen wir das an. Und dann war das wirklich so, dass die mich genommen haben. Sie hatten schon einen tiefen Blechblaslehrer, aber der war nur so Teilzeit und war eigentlich bei der Gemeinde. Und ich bin dann dort eingestiegen mit 23 Stunden Blockflöte und habe 3 oder 4 Jahre, also das ist wirklich über 3, 4 Jahre habe ich nur Blockflöte unterrichtet. Also mir muss keiner erzählen, was es heißt, eine Blockflöte. Wirklich, ich liebe das Instrument, aber für einen Bläser, ich komme jetzt vom Bläsersektor und will eigentlich Posaune, Tenoren unterrichten oder Tuba. Ich habe natürlich sukzessive aufbauen müssen, eine komplette Klasse. Mhm. Und das ist auch so, also es war wirklich Hardcore. Kinder mit 4, 5, 6 Jahren dann so weit zu bringen, dass sie irgendwann vielleicht einmal ein Blasinstrument erlernen, das war schon wirklich harte Arbeit. Also das war wirklich nicht einfach. Aber es war eine lehrreiche Zeit und ich bereue da überhaupt nichts. Also das war wirklich eine schöne Zeit auch, weil ich viel gelernt habe, Umgang mit ganz kleinen Kindern und so weiter. Aber das noch einmal jetzt machen, also wenn ich jetzt eine Stelle kriegen würde und man würde mir sagen, ich muss jetzt 23 Stunden Blockflöte unterrichten, bei aller Liebe, ich schätze wirklich die Blockflöte, aber als Bläser würde ich das, glaube ich, heute nicht mehr machen.
Aber Respekt, dass du das damals gemacht hast, 3 Jahre, 4 Jahre durchzuziehen. Also das, also wenn ich mir vorstelle, okay, ich komme aus dem Studium, man übt da 5-6 Stunden in seinem Kämmerchen sein Instrument und dann heißt es die nächsten 3 Jahre ja jetzt erstmal Blockflöte, dann fragt man sich ja auch irgendwie, was habe ich die letzten Jahre gemacht.
Ja, du musst es machen, damit du weißt eigentlich, was es heißt, Blockflöte zu unterrichten. Aber es war nicht immer einfach, aber du siehst, es geht alles. Wenn man will, geht alles. Und mir blieb auch gar nichts anderes übrig, weil ich war froh, einen Job zu bekommen. Viele meiner Kollegen, mit denen ich damals studiert habe, die haben nichts. Also Kollegen, die haben bis heute keinen Job. Also schon einen Job, aber die machen halt was anderes, komplett was anderes. Und dafür studierst du aber 10-12 Jahre. Und das ist eben genau da, wo ich mir denke, boah, es ist schon schwer. Also und es wird ja nicht besser. Wenn ich denke, ja, die Lehrer sind alle jung, ja, oder mittleren Alters da, also wann gehen die nächsten in Pension? Da ist schon eine harte Zeit noch für junge Musikstudenten.
Das stimmt. Und dann denkt man von Deutschland aus immer, in Österreich ist alles besser für Musiker.
Also es ist überall gleich. Es ist überall gleich schwer oder gleich leicht. Ich denke, man muss halt, weißt du, ich habe schon oft überlegt und ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ob es ein Fach irgendwo auf der Uni gibt oder irgendwo, wie man sich selber verkauft.
Ich glaube, also das habe ich mir auch schon überlegt. Wir hatten sowas auch nicht. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass in Würzburg an der Hochschule das jetzt angedacht ist oder eingeführt ist. Also ich habe irgendwie sowas schon mal gehört und dachte mir, endlich kommen sie drauf, weil genau darum geht es ja. Man studiert, man ist quasi fachlich echt ausgebildet und kommt raus und weiß aber nicht, wie kriege ich das überhaupt an jemanden mal ran.
Genau.
So, das
da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Also du bist fertig, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich kriege jetzt keinen Job als Musiklehrer, ich kriege jetzt keinen Job im Orchester. Okay, was tun? Ich kann mir meine eigene Formation machen, aber da bist du natürlich auch abhängig von anderen. Also es ist nicht ganz so einfach. Wie verkaufe ich mich, wie vermarkte ich mich? Und man muss ja ein bisschen auch aus der Komfortzone raus. Mhm. Man kann ja nicht sagen, okay, ja gut, ich bin fertig, kriege einen Job und dann unterrichte ich. Also man muss ja sehr viel tun dafür, dass man überhaupt irgendwo dann dabei ist, damit man gefragt wird. Ich habe oft Jobs gespielt in Wien für 20 Euro. Ich bin 100 Kilometer in eine Richtung gefahren, habe 20, 25 Euro gekriegt und bin wieder 100 Kilometer zurückgefahren. Wenn du heute einem Studenten das sagst, ich habe oft angerufen, ich brauche dort und dort jemand, keine Zeit, wie viel wird bezahlt? Und das ist auch so ein Ding. Wir haben damals nicht gefragt, was ist zahlt. Wir haben das Ding gespielt. Und das ist, muss man den Studenten, also nicht alle, ich will die bitte nicht alle irgendwo da, aber die erste Frage ist immer, was gibt's Gage? Was wird bezahlt? Das war nicht unsere erste Frage. Wir haben sofort nur mal geschaut, ob die Verfügbarkeit da ist, ob wir Zeit haben oder irgendwo anders spielen und haben, wenn wir Zeit haben, haben wir gesagt, ja, machen wir. Und das ist auch so eine Zeit, die damals war und die jetzt halt anders ist. Also es ändert sich halt alles ein bisschen. Nicht? Und es gibt heute natürlich auch Studenten, die sich unter Anführungszeichen den Arsch aufreißen, damit sie irgendwo reinkommen und alles tun dafür. Aber es wird ihnen schon sehr, sehr leicht gemacht. Aber man sieht eh, dass es nicht so leicht ist. Also man hat dann irgendwie dann keinen Job im Orchester und keinen. Ich habe auch überlegt, es hat die Überlegung gegeben, eine private Musikschule zu machen. Also ich habe viele, viele Dinge überlegt. Und Gott sei Dank ist es so gekommen, wie es ist, und habe auch den Job als beim OF bekommen bei uns, der wieder ganz eine andere Richtung, also was heißt, es ist nicht eine Richtung, es ist Musik natürlich, ich mache dort die Blasmusikparade, aber ich glaube, es wird einem nichts zugetragen, es wird einem nichts zugeworfen. Du musst für alles, und dann öffnen sich immer irgendwo Türen, aber du musst immer an dir arbeiten, du musst immer dran sein, du musst ein, vor allem du musst ein Netzwerker sein. Wenn du heute kein Netzwerk hast, dann hast du keine Chance, dich irgendwo was zu verdienen oder dich irgendwo in den Vordergrund zu bringen. Also ich bin oft wirklich, ich bin gestanden mit Veranstalter, mit Leuten, die mir gesagt haben, das hat nichts gebracht. Und nach Jahren haben sie mich angerufen, weißt du, dort und da können wir vielleicht da, ja. Aber das ist halt so, du stehst oft Stunden irgendwo, machst Smalltalk irgendwo. Natürlich, mir ist es zugute gekommen, weil ich gerne auf Leute zugehe. Aber das musst du heute sein als Musiker. Wenn du das nicht machst, dann hast du, glaube ich, wenig Chance, dass du irgendwo unterkommst.
Ja, weil es einfach genug gibt. Und dann gibt es halt die, die es machen. Genau. Ja. Wie würdest du rückblickend deine Studienjahre bezeichnen?
Sehr turbulent.
Warum?
Ja, weil wir wirklich, weil wir wirklich Studenten waren, die nicht nur studiert haben. Also wir haben in der Studienzeit wirklich, wir haben Tanzmusik gemacht, wir haben das Studentenleben genossen. Wir haben oft Vorlesungen gecancelt, weil wir gesagt haben, heute ist es einfach nicht super, in der Vorlesung zu sitzen. Heute fahren wir irgendwo am See oder heute gibt es dort irgendwo eine Veranstaltung, die müssen wir unbedingt besuchen, weil da spielt eine tolle Gruppe. Also wir haben da schon alles gemacht, was so auch Gott verboten hat. Also ich habe in dieser Zeit auch zwei Autos zu Schrott gefahren. Also es war schon so alles dabei. Okay. Ja, ja. Also das geht ja heute auch alles nicht mehr und heute wird man auch so nicht mehr das machen. Aber damals war es halt eben so. Ich erinnere mich insofern gern zurück und das war ja im Jahre 87, 89 da herum, weil ich habe ja, meine Matrikelnummer war 8773807. Das heißt, ich habe 87 als außerordentlicher Hörer begonnen, 89 dann quasi als ordentlicher Hörer im Studium und nebenbei das Musikgymnasium. Und weißt du, das sind ja so Zeit von 14, 15, 16, 17, 18 da, 1 bis 21, 22, 23. Das sind dann so diese Jahre, wo halt viel passiert, wo man sehr viel macht und sehr viel herumkommt. Und aber ich habe auch sehr viele Professoren gehabt, von denen ich sehr viel gelernt habe. Also auch unterschiedliche Ansätze, die von jedem nimmst eben was mit. Das ist wie bei einem Fußballtrainer auch. Wenn der neue kommt, nimmst du auch wieder von dem ein bisschen was mit. Ich war sehr interessiert und habe alles so in mich so reingesaugt. Jetzt bereue ich es ein bisschen, weil das ist erst in den letzten 15, 20 Jahren dann so gewesen, dass ich wirklich extrem viel geübt und gespielt habe. In der Studienzeit war es ein bisschen weniger. Ich habe halt das gemacht, was man tun musste. Bin überall sehr, sehr gut durchgekommen. Habe auch gut meine Orchestergeschichten gespielt und so. Aber das richtige Üben, das ist erst gekommen vor, ich sage jetzt einmal, also nicht in der Zeit von 14 bis 20, also danach. Also alles, was danach war, da ist dann wirklich zur Sache gegangen. Da haben wir wirklich oft Stunden und Tage geübt. Aber alles, was vorher war, war so das Leben halt ein bisschen auch genießen nebenbei. Das tun viele vielleicht auch jetzt nicht mehr oder vielleicht doch. Ich habe zwar Kontakt zu vielen Studenten, auch bei uns, weil ich wohne ja in Bad Tatzmannsdorf und die Uni ist in Oberschützen, das ist genau ein Steinwurf entfernt, das sind genau als 3 Kilometer rüber. Also meine alte Wirkungsstätte habe ich ja fast vor der Haustür und kenne natürlich auch noch sehr viele Leute da drüben. Es ist schon immer schön, wenn man dann reingeht in die Uni und damals war es eben der Student und jetzt ist man halt irgendwie der Rainer Bieber, der auch im Radio bekannt ist. Und auch, das ist so, gegenseitig freut man sich irgendwie. Man hat sich, den Hauswart hat man schon lange nicht gesehen zum Beispiel und der ist noch immer da. Also schöne Zeit eigentlich. Und ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne an meine Studienzeit zurück.
Zwei Fragen. Glaubst du, dass Studenten heutzutage das mehr machen sollten? Also mehr Leben genießen oder auch mehr spielen außenrum und weniger, also ich will nicht sagen weniger üben, aber weniger nur in der Hochschule sein, sondern also mehr Praxis von außen mitnehmen. Und zweite Frage ist, musstest du das Üben für dich erst lernen, weil du sagst, du hast also das richtige Üben?
Also zur ersten Frage, ich bin davon überzeugt, dass man einfach auch als Student mehr leben, mehr ausprobieren, sich selber finden muss. und sollte und in dieser Zeit auch alles probieren muss. Also wenn ich jetzt sage, ich studiere Klassik, ich muss aber trotzdem alle Genres irgendwie, die mich interessieren, muss ich machen in der Zeit, weil das habe ich vielleicht nachher nicht mehr die Möglichkeit. Unbedingt. Und in der Zeit sehr viele Kontakte sammeln und sehr viel in sich reinsaugen. Das Leben genießen, aber das kann man ja alles gleichzeitig machen. Das ist ja, das geht sicher heute auch noch. Ich kann ja irgendwo im Gasthaus spielen mit irgendwelchen Bands, ja, was gar nichts mit Klassik zu tun hat und Leute kennenlernen und Kontakte pflegen und einfach mich musikalisch verwirklichen. Also mit Sicherheit müsste das passieren. Wie weit das die Studenten heute machen, weiß ich nicht. Also es gibt sicher welche, die das auch so betreiben. In den letzten 2-3 Jahren vielleicht weniger, weil wir weniger Möglichkeiten gehabt haben. Aber das, denke ich, sollte man schon machen. Und die zweite Frage war,
ob du das Üben für dich dann nochmal lernen, also das richtige Üben.
Ja, schon. Weil du dann natürlich irgendwie dann plötzlich da stehst und du erinnerst dich dann gern zurück, was dein Professor gesagt hat. Und dann musst du dich eben auf diese Werte, auf diese Dinge besinnen. Also das muss man dann, ich will nicht sagen, dass man es üben muss, sondern du musst es nur einfach konsequent machen. Du musst dann wirklich hergehen, die Zeit dir nehmen und konsequent eben dein Ding da runter üben, weil sonst geht es natürlich nicht. Also das geht auch gar nicht. Und das war auch beim Blechhaufen immer so. Das war eben oberste Prämisse halt, dass du eben dein Zeug und dein Handwerk eben verstehst und kannst. Und der Klamauk kommt halt daneben. Es war dann für mich insofern ein bisschen schwieriger in dieser Zeit. Ich musste mir wirklich Zeitfenster nehmen, wo ich das gemacht habe, weil bei mir läutet eben ständig das Telefon, wo der angerufen hat und der, können wir dort und können wir da. Und die Zeit war ja damals Internet und so schon da, aber man hat noch viel telefoniert. Man hat weniger Mails geschrieben, man hat noch sehr viel telefoniert. Also da bin ich schon sehr viel am Telefon da beim Telefonieren gewesen. Und da musst du dir wirklich dann Räume schaffen, wo du sagst, heute mal 4 Stunden, 5 Stunden kein Telefon und dann arbeitest du dann das wieder auf. Also ja, aber Leben, Tun, Spielen, sich selber finden, das denke ich, das sollte jeder Student machen.
Okay. Gab es irgendeinen Ratschlag aus deiner Studienzeit, wo du sagst, der hat mir bis heute noch geholfen?
Also aus der Studienzeit fällt mir jetzt kein Ratschlag ein, aber ich habe einmal einen Ratschlag von einem Musikerkollegen, der natürlich um einiges damals älter war, und der hat gesagt, das Geld liegt auf der Straße, du musst es nur verstehen, aufzuheben. Das stimmt eigentlich. Wenn heute jemand sagt, vor allem ein Musiker sagt, ich verdiene nichts, dann hat er irgendwas auch falsch gemacht. Weil er muss es ja nur verstehen und wissen, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher besprochen haben, er muss es nur verstehen, dass er mit seiner Gabe, das Musikmachen, das Geld quasi von der Straße aufzuheben. Weil wenn ich heute was machen will, dann gehe ich dorthin und versuche mir Locations, ich schaue, dass ich irgendwo Möglichkeiten habe zu spielen, damit ich irgendwas verdiene. Und es muss nicht immer Geld sein. Essen, Trinken sein, es kann eine Übernachtung sein, keine Ahnung. Ich will uns nicht da in die Steinzeit zurückbringen, aber ich denke schon, dass das Geld auf der Straße liegt und man muss einfach nur wissen, wie man das angeht und wie man eben seine Gabe, sein Talent zu Geld macht.
Wir kommen ja jetzt, oder wir sind ja jetzt die ganze Zeit immer noch so ein bisschen beim Blechhaufen. Also ihr kanntet euch ja alle aus dem Studium, wenn ich das richtig
irgendwo.
Und wie hat sich das zusammengetragen, dass ihr dann angefangen habt und gesagt habt, okay, wir machen da mal was?
Naja, es war so, also den Blechhaufen in dieser Form, wie es ihn heute gibt, das war anfangs dann nicht so. Also man muss da auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Es gab ja Martins Dorfmusik, wo ich gemeinsam mit zwei Kollegen, dem Roland Hahn und dem Neubauer Werner, gespielt habe. Und die kommen wiederum vom Musikverein Weinland Nettenmarkt-Horizont, eine Rotweingegend im Mittelburgenland, wo der Christian wieder und der Albert dabei sind. Und die haben dort, und da, von daher kennt man sich natürlich, also die Musiker untereinander kennen sich. Der Christian und der Christoph, die haben gemeinsam studiert. Und der Albert ist der Bruder und der Roman und der Roland Hahn, die kommen aus dem Musikverein auch. Also die haben gespielt damals zu sechst und ich auf einer Sportveranstaltung, also es war ein nicht der große Musikverein hat gespielt, sondern eine kleine Formation. Und da waren damals dabei Albert, Christian, der Werner, also zu sechst waren sie damals, eine kleine Formation aus dem Musikverein Weinland Neckmarkt Horizont. Ich war damals nur quasi Soundgast, ich bin unten gesessen. Und dann haben sie gesagt, spiel mit. Und ich habe dann auch das eine oder andere Stück mitgespielt. Und das Prägendste für mich war, man kennt Fünfer- und Sechser-Ensembles, aber das Prägendste für mich war, wie ich eine Amselpolka gehört habe, dass man die auch zu fünft oder zu sechst spielen kann. Das war für mich so neu, dass ich gesagt habe, das ist so einfach was Neues. Und die Jungs wussten das nicht. Die haben das schon immer halt gespielt. Man spielt halt irgendwie zu fünf, zu sechs halt nach dem Musikverein, nach der Musikvereinsprobe und probiert halt da irgendwas. Aber eine Amselpolka dann so zu spielen, wie die damals die gespielt haben, also jetzt, ich meine jetzt nicht von der Qualität, sondern einfach, wie es arrangiert war. Und das kennt man ja auch von unserer ersten Platte. Die Amselpolka ist ja als erstes Stück drauf. So ungefähr hat das auch geklungen, nicht ganz so professionell. Und da wusste ich für mich, das ist eine Formation eigentlich. Bis dato kannte das niemand. Man kannte Nozilbras, die hat es gegeben. Die hat man jetzt verfolgt oder nicht verfolgt. Also mehr oder weniger, die waren ja auch nicht bei uns in dem Raum, wo wir uns bewegt haben. Aber Polka, Walzer, Marsch zu sechs spielen, das kannte ich in der Form nicht. Ich komme von einer Egerländer Besetzung, Matthias Dorfmusik. Und ich habe da mitgespielt und dann hat es geheißen, naja, kommen wir mal zur Probe. Mit Promi immer so nach dem Musikverein. Und dann haben wir geprobt. Und dann war für mich eigentlich schon klar, dass man aus dieser Formation mehr machen muss. Und dann habe ich den Jungs gesagt, spielen wir heute mal irgendwo öffentlich. Also nicht nur jetzt am Sportplatz da, vielleicht einmal irgendwo im Gasthaus. Und dann haben wir wirklich einen Freitagabend, war so immer sehr viel los im Gasthaus. Und dann haben wir dort irgendwie zu sechst gespielt. Also die Besetzung war Albert hat mit dem, witzigerweise, mit dem Cimbasso gespielt. Ich weiß nicht, ob man das kennt, das ist wirklich ein geiles Instrument. Der Albert hat Cimbasso gespielt, dann waren wir zwei Posaunen und zwei Trompeten. Das war die Urbesetzung. Haben dann dort gespielt im Gasthaus und Polka, Walzer, Marsch und was uns eben so eingefallen ist. Also jeder kannte diese böhmisch-mährischen Stücke und die haben halt alle zu sechs da gespielt. Und dann war eine Pause. Bei dem haben wir halt Pause gemacht. Dann sind alle Instrumente auf, der Wirt hat gesagt, na, legt die Instrumente darüber. Da ist Platz. Das war ja alles dicht gedrängt im Gasthaus. Gute Stimmung, gut getrunken, gut gegessen. Und dann haben wir die Instrumente alle so auf einem Platz hingelegt. So Cimbasso und Posaunen und so. Mhm. Und aus dem Nichts raus hat der damalige Wirt gesagt, wenn ich darüber schaue, das ist ja ein richtiger Blechhaufen. Und das war aber, da war noch nichts geboren, da war nichts gesagt, nichts gemacht, wir haben dort gespielt und haben einfach immer dann weiter geprobt. Und dann gibt es bei uns, in der Nähe von Neckenmarkt, gibt es eine Location, die Kuga, das ist ein Kulturhaus. Und ich habe dann gesagt, da machen wir mal dort ein Konzert. Und die Jungs haben gesagt, was ist ein Konzert? Wir können ja kein Konzert spielen. Also man wollte das eigentlich gar nicht. Es war auch keine Idee da irgendwie sowas zu machen. Aber mir war bewusst, dass das funktioniert, weil das was Neues war. Die Leute kannten sowas nicht. Und für mich war klar, wir müssen das den Leuten auch in einem Konzert einmal näher bringen. Und gesagt, getan, wir hatten natürlich keinen Namen. Ja, was soll man dann, wir müssen ja Plakate machen. Wenn, dann soll ja auch wer kommen. Und wir haben dann Plakate natürlich selbst gemacht, selbst beschrieben und haben das auch aufgehängt. Wir sind gefahren mit den Autos, haben plakatiert überall in den Nachbargemeinden, haben natürlich einen Namen gebraucht. Und dann haben wir gesagt, was schreiben wir drauf? Keine Ahnung. Da waren ja Namen da, ich weiß gar nicht, die sechs, weiß ich nicht, oder die sechs Lustigen, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich gesagt, na, dann schreiben wir eben drauf, der Wirt hat gesagt, der Blechhaufen, wir schreiben drauf, der Blechhaufen. Wir wussten ja gar nicht, die Leute, es wusste ja niemand, wer der Blechhaufen ist. Und wir haben dann drauf geschrieben, der Blechhaufen, und haben dann plakatiert. Und dann haben sich die Leute gefragt, Aha, Blechhaufen spielt da in der Kuga. Wer ist das? Keine Ahnung. Das hat sich dann herumgesprochen, dass es halt eben diese Musiker sind da aus dem Musikverein raus und halt ich auch. Und dann gab es ein Konzert, das erste. Und das war so im Jahr 99, 2000, irgendwo da herum, irgendwo, ein bisschen vorher vielleicht. Und wir hatten gleich einmal 350 Leute, aber das waren so enge Freunde, Bekannte und Verwandte.
Aber gar nicht schlecht fürs erste Mal, finde ich.
Ja, gar nicht schlecht. Ja. Und es war wirklich sehr lustig. Ich habe dann da auch schon moderiert und wir haben also witzige Geschichten von uns erzählt. Die Leute haben uns gekannt und haben das natürlich auch honoriert und sie haben sich gut unterhalten. Mit Noten stehen da auf der Bühne. Und wir haben halt irgendwie so das gespielt, was uns halt eingefallen ist. Und dann ist das Ding eben weitergegangen. Dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das ein Jahr später noch einmal. Haben dann zwischendurch schon gespielt, ein bisschen dort und da, aber nichts Konzertantes. Und ein Jahr später mussten wir zwei Konzerte machen, weil wir hatten dieses Haus zweimal hintereinander mit 550 Leuten ausverkauft. Und das war natürlich dann für uns so das Ding, weil man gesagt hat, die Leute wollen das irgendwie. Wir wissen nicht genau, warum, aber irgendwie gefällt es den Leuten. Und das war dann auch so und die Leute haben sich da amüsiert. Und so ist es eben dann weitergegangen. Das einzige Problem, was wir hatten, wir waren so von uns überzeugt, weil es in unserer Region so um 20, 30 Kilometer ja funktioniert hat, wo uns ja die Leute gekannt haben mit unseren Moderationen. Jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, erzähle eine witzige Geschichte über den Roland, über den Posaunisten neben mir, dann lachen alle, weil sie den auch kennen, weil sie wissen, wie er ist. Nur, das hat dann irgendwann, wenn wir irgendwo weiter weg waren, nicht mehr funktioniert. Also unsere, wo wir geglaubt haben, dieser sogenannte österreichische Schmäh, unser Schmäh funktioniert, der hat dann nicht funktioniert. Also wir haben dann irgendwo ein bisschen weiter weg gespielt und die Leute, ja, die spielen eh cool, aber so lustig war es dann irgendwie gar nicht. Und da, das war das erste Mal für uns so, wo wir gesagt haben, naja, was machen wir jetzt? Also jetzt irgendwie, wir waren so von uns überzeugt, dass wir humoristisch gut ankommen und das war eben dann nicht der Fall. Und irgendwann mussten wir umdenken und dann hat es geheißen, okay, jetzt nehmen wir uns einen Regisseur und dann ist eben das Ding losgegangen. Dann haben wir einen Regisseur genommen und haben unsere Programme einstudiert und so weiter und so fort, haben dann CDs gemacht und so, Choreografen und das Ding ist halt dann immer größer geworden und dann haben wir auch wieder mal, erstes Mal in Deutschland. Es war auch ein kompletter Flop. Also, wir haben dann ein Kulturbüro gehabt in Landshut. Die hat uns dann irgendwie gemanagt, die Maria Bruckbauer, liebe Grüße. Das hat dann irgendwie eine Zeit lang funktioniert und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Mit dem Programm, das wir in Österreich gespielt haben. Und das hat plötzlich niemand interessiert. Also wir haben unser Witz, unser Ding ist dann plötzlich nicht angekommen da, so wie wir das geglaubt haben. Und dann mussten wir uns wieder umstellen und wieder einfach ein breiteres Programm machen, das halt für alle interessant ist. Also so ist es eben weitergegangen. Und dann haben wir eben in Deutschland sehr viele Konzerte gespielt. Dann ist das erste Mal die Schweiz gekommen, wo niemand was verstanden hat. Und so hast du dich halt immer irgendwie dann neu finden müssen. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Du musst dich als Band immer neu finden und immer an dir arbeiten und immer, es gibt halt kein Patentrezept, wo du sagst, das ist es und das mache ich jetzt 25 Jahre. Also hätte man keine 2 Jahre geschafft, wenn wir so gedacht hätten damals.
Ab wann kamen eigentlich dann die restlichen dazu, wenn ihr zu fünft am Anfang gespielt habt?
Ja, es war dann ziemlich gleich. Also klar, dass wir noch einen Trompeter brauchen. Und das war dann eben der Xandl, Alexander Krenn. Dann waren wir ausgeglichen. Also das war schon das erste Konzert, das öffentliche Konzert, das wir in der Kuh gespielt haben, war dann schon mit 3 Trompeten und 3 Posaunen und Helikon. Also und dann aber wirklich nur Cimbasso. Albert hat da wirklich das erste Konzert oder die ersten paar Konzerte mit dem Cimbasso gespielt. Das war auch so eine musikalische Entwicklung. Dann irgendwann hat er die Tuba genommen, weil das Cimbasso natürlich sehr, sehr knackig war. Das passt jetzt nicht für jede Nummer. Dann ist er auf die Tuba umgestiegen, hat dann eine Zeit lang F-Tuba gespielt. Dann haben wir am Sound gearbeitet. Dann wussten wir haben Trompeten oder Flügelhörner und Basstrompeten und die Posaunen. Alle spielen wir nach vor. Und der Albert war immer mit der Tuba als einziger nach oben. Das heißt, der Sound für die Leute vorne war nie so kompakt. dass du sagst, es spielen alle nach vor. Aber das war halt auch eine Entwicklung, wo wir nach Jahren draufgekommen sind, wenn jetzt der Albert das Helikon spielt und alle Trichter gehen nach vor, dann kommt da ein ganz anderer Druck da daher. Und dann kannst du plötzlich auch sehr viel Druck machen oder auch eben sehr zurückhaltend spielen. Das sind alles so Dinge, wo wir halt dann immer ein bisschen halt weiter uns entwickelt haben oder auch im Studio. Wir haben früher aufgenommen, da hatten wir ein Raummic und es muss halt sehr raumlastig sein, sehr hallig sein. Und irgendwann bis zum Schluss mit unserem Tontechniker und Tonmeister, mit dem Thomas Hofstetter, auch wieder wie uns gemeinsam entwickelt. Jetzt haben wir zum Beispiel, da ist das Mic und da ist der Trichter. Also wir sind unmittelbar jetzt drauf. Das ist auch so eine Entwicklung, die wir halt gemacht haben. Eine komplette Trennung. Also das sind alles so Dinge, wo natürlich viele heute sagen, boah, ist ja sowieso klar, dass man es so aufnimmt. Ja, für uns war es nicht klar, weil damals hat man halt anders aufgenommen. Ja, das gehört halt alles irgendwie dazu, zur Band. Das ist halt, was viele halt auch nicht wissen. Und das ist halt harte Arbeit und tüfteln da und tüfteln dort. Also.
Aber das schweißt ja auch eine Band zusammen, wenn man das so durchmacht.
Genau.
Warum hat es dich zum Management verschlagen? Also du hast ja vorhin gesagt, man lernt ja im Studium keine Selbstvermarktung und so. Ist das so ein Ding, was dir liegt generell?
Ja, also ich glaube, sowas kristallisiert sich ja sehr schnell raus. Ja, wie gesagt, wenn du gerne auf Leute zugehst und wenn du gleich einmal der bist, der Ideen hat und du der bist, der sagt, okay, wir müssen mit dieser Band gleich einmal ein Konzert spielen, dann bist du automatisch schon in dieser Situation drinnen. Da kannst du mir gar nicht aus. Also, und wenn einem sowas liegt, und mir liegt das, ich gehe gern, wie gesagt, auf Leute zu, ich unterhalte mich auch gern mit Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen auch, weil ich auch der Meinung bin, du kannst immer von jedem irgendwo profitieren. Da machst du es automatisch. Das hat sich irgendwie gar nicht die Frage gestellt. Jeder hat dann gesagt, du machst das alles gut, wunderbar. Und jeder war froh. Und das ist ja auch gut. Jeder hat ja auch seine Stärken, die er in der Band natürlich ausüben soll und muss. Ich habe zum Beispiel nie ein Arrangement für den Blechhaufen gemacht. Ich habe nie ein eigenes Stück für den Blechhaufen geschrieben. Und das ist das, was jetzt natürlich auch musikalisch für mich ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also wenn du das 120% Management machst, dann hast du weniger Zeit für andere Geschichten. Und jetzt ist es eben so, aber das Gott sei Dank haben das andere bei uns gemacht. Das ist ja auch gut so. Also wir haben uns ja immer ergänzt. Jetzt habe ich halt auch in dieser schwierigen Zeit, also die letzten 2 Jahre, auch sehr viel Zeit gehabt, mit ein bisschen Abstand auch vom Blechhaufen, weil nichts passiert ist, auch selber irgendwie neue Ideen zu sammeln, neue Nummern zu schreiben. Und das macht auch Spaß. Und das ist jetzt eine ganz andere Welt. Ich schreibe zwar jetzt nicht unbedingt für Blechhaufen oder für diese Band, sondern zum Beispiel für das Duo, das wir da jetzt auch haben. Und das ist wieder was, weil man denkt, wieder was Neues, andere Geschichte, wieder ein ganz anderer Zugang für mich. Ich könnte ja sagen, ich bleibe ewig beim Blechhaufen, mache immer das Gleiche, muss nichts anderes tun, außer spielen und das Ding zu verkaufen, wäre einfach. Jetzt gehe ich in eine Richtung da auch, wo man im Duo mit einer Duo-Partnerin Popnummern aufnimmt. Also einfach nur gesanglich. Und das ist wieder was, wo ich mir denke, ah, das ist spannend. Es ist eine coole Sache. Und da kann ich mich auch in diesem Bereich da verwirklichen. Und es ist eine Herausforderung, ein anderer Zugang. Du musst wieder von Leuten, arbeite zum Beispiel wieder mit einem anderen Produzenten zusammen, der eben in diesem Genre ist. Und von denen zu lernen, das ist wirklich, wirklich eine ganz andere Welt jetzt noch einmal. Und das ist schon irgendwie auch eine neue Aufgabe, aber eine sehr, sehr schöne.
Zu dem Duo kommen wir später noch. Ihr habt ja jetzt quasi 20 Jahre hinter euch gehabt. Wie hält man 20 Jahre durch und beziehungsweise wie hält man so eine Mannschaft 20 Jahre überhaupt zusammen? Das stelle ich mir sehr schwer vor.
Ja, das ist schon schwer. Also jeder muss natürlich von seinen eigenen Befindlichkeiten ein bisschen zurücktreten, was nicht immer sehr, sehr einfach war. Man muss sich vorstellen, die Jungs sind ja jünger. Ich war ja immer der Älteste. Also Anfang war Roman und Roli dabei. Die waren gleich alt wie, aber die sind ja dann irgendwann aus beruflichen Gründen nicht mehr dabei gewesen. Wenn die jetzt so 10 Jahre jünger sind, 8 bis 10 Jahre, dann denken die natürlich ganz anders. Also die waren ja anfangs überhaupt nicht strukturiert. Also wenn ich denke, Christian, Albert, der Minkalender, Solche Dinge hat es nicht gegeben. Und da musst du denen dann mal schon sagen, so kommen wir nicht weiter. Aber weißt du, das, wie soll ich sagen, das ist ja schwierig, aber trotzdem ein Lernprozess. Man lernt, sich da auch ein bisschen in Verantwortung zu nehmen, und man muss auch für die Band, für die Gruppe dann was tun und man sich ein bisschen besser organisieren. Aber da waren schon schwierige Zeiten dabei. Wir sind sehr oft zusammengekracht, aber wenn wir das nicht gehabt hätten, dann wären wir auch nicht erfolgreich gewesen. Also, und vor allem, wie wir am Anfang die Programme zu siebt alleine gestaltet haben, da gibt es sieben Leute mit sieben Meinungen. Mhm. Und die musst du mal auf den Punkt bringen. Und da kracht es permanent. Der eine will das, der andere sagt, das ist eine Katastrophe, wenn wir das machen, hört uns keiner mehr zu. Schlussendlich muss es halt einer verkaufen. Und wir haben immer gesagt, okay, wir machen es dann, irgendwann haben wir sie geeinigt, wir machen das Programm so. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir es umstrukturieren. Dann machen wir halt eine Vorpremiere. Und das hat dann schon gut funktioniert, bis irgendwann auch der Punkt gekommen ist, wo wir gesagt haben, wir reiben uns da zu sehr auf. Es muss einer her, ein Regisseur, ein Choreograf oder beide, die das Sagen haben dann im Endeffekt. Also unsere alle Ideen werden gesammelt und wir haben viele Ideen und die bringen das dann an Punkt und wir machen dann ein Programm. Sonst hätten wir viel zu lange für Programme gebraucht und ich glaube, dann hätten wir uns so aufgerieben, dass wir einfach da hast du keine Chance mehr und das geht auch nicht. Also es muss ganz klar sein, wer sagt was, wer macht was. Wo musikalisch der Albert immer das letzte Sagen hat und gehabt hat, war es eben dann im Management so, dass ich gesagt habe, wir machen diesen Gig und wir machen ihn nicht und wir machen es um die Konditionen. Und dann ist alles gut. Es war nicht immer alles gut, aber es ist halt so. Es gibt gute Konzerte, es gibt schlechte Konzerte, es gibt ganz schlechte, es gibt ganz gute. Und auch da muss man lernen und da muss man durch. Aber man muss schon einen Schritt zurück machen aus der eigenen Komfortzone, aus den eigenen Befindlichkeiten. Weil sonst hast du da so lange, kommst nicht durch. Schaffst du vielleicht ein Jahr oder zwei.
Du hast schon gesagt, ihr habt in Deutschland gespielt, in der Schweiz, in den Niederlanden. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Kilometer ihr da gelassen habt?
Ja, wir sind einmal um die ganze Welt irgendwie so. Ich weiß es nicht genau, der Christian hat im letzten 20 Jahre Programm, hat das so ausgerechnet, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Ich habe das nicht im Kopf, wie viel Bier wir getrunken haben, wie viel Fleisch wir gegessen haben. Ich habe leider Gottes diese Statistik jetzt nicht bei mir, aber das ist schon sehr lustig und für die Zuseher und für die Zuhörer. Wir haben alles ein bisschen hochgerechnet, ne? Und auch wie viel Kondenswasser aus den Instrumenten gekommen sind und so weiter. Also solche Spieler Reihen haben wir dann schon angestellt und das war fürs 20-Jahr-Jubiläumsprogramm sehr, sehr lustig.
Wie bringt man so lange Autofahren rum? Gibt es dann, also was war so dein Ding, wenn man so lang fährt?
Wir haben viel, sehr, 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 sehr viel Blödsinn gemacht im Auto. Also es wurde nie normal geredet. 6 Stunden, 7 Stunden Autofahrt. Also wenn da zwei Sätze jetzt sage ich mal normal waren, jeder hat jeden irgendwie verarscht. Es ist immer irgendwo Blödsinn geredet. Es muss viel Musik gehört natürlich, viel, viel andere Bands auch angehört. Und das ist ja auch eine Zeit gewesen, wo es ja kein Smartphone in dieser Art und Weise gegeben hat, wo du dich hinsetzt und jetzt machst du dein Ding. Na, wir haben halt wirklich viel miteinander. Wir haben auch sehr viel getrunken, muss man auch sagen. Wir haben nicht eher bei der Rückreise, nicht bei der Anreise. Aber ja, aber das schweißt ja auch zusammen. Das ist ja auch so.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und jetzt sitzt du halt mit deinem Laptop oder mit deinem Handy und kannst ja, das war für uns halt, wie das iPhone 3 gekommen ist. Ja, da war es für uns so. Albert hat gesagt, oh, super, da gibt es Spiele drauf, ist alles da, ist alles am iPhone drauf. Ne? Also das ist ja eine witzige Zeit, das versteht ja heute kein Junge mehr, nicht? Weil das ist ja normal heute, wenn du dich ins Auto setzt. Ich kann mich noch erinnern, das erste Konzert in der Schweiz, wir sind 15 Stunden in die Schweiz gefahren,
oh,
mit meinem Privatauto. Und es war Katastrophe. Irgendwann haben wir gesagt, okay, das hat sich auch dann gebessert, irgendwann sind wir dann geflogen. Zugfahren war bei uns nicht möglich. Wir sind dreimal gefahren, dreimal sind wir uns verfahren oder falsche Richtung gefahren. Jetzt funktioniert es wieder ein bisschen besser. Albert ist eher ein Zugfahrer, der Rest fliegt sehr gerne. Aber dieses lange Autofahren ist auch mit ein Grund, wenn ich mir denke, jetzt fährst du am Sonntag zurück, in der Früh, eh schon zeitig, dass du irgendwie noch was hast zum Sonntag, fährst um 5, 6 in der Früh weg und bist aber um 3, 4, 5 noch immer irgendwo im Stau. Also auch das willst du irgendwann auch nicht mehr machen. Das sind auch so Dinge, was ja gut ist, wenn du 20 bist, aber nicht mehr, wenn du 48 bist. Also ich will nicht sagen, dass man mit 48 alt ist, und es gibt ja viele Kollegen, die mit dem Alter noch spielen. Aber ich will es halt irgendwie, meine Zeit anders halt verbringen. Das ist eben der Punkt, und jeder wird es irgendwann auch vielleicht so machen. Aber die haben wir noch. Der Dominik hat noch 20 Jahre, bis er dort ist, bis er so alt ist wie ich. Und die anderen haben auch noch ungefähr 10 oder knappe 10. Also da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben bei den Kollegen.
Okay, weil ich wollte schon sagen, weil die Kollegen von Nozzelbras, die gehen ja auch so in deine Ecke, wenn nicht sogar ein bisschen
genau, drüber. Genau, ein bisschen drüber auch zum Teil. Aber ja, es ist ja auch gut. Die machen das halt nach wie vor noch. Leonhard ist ein bisschen älter. Auch Leonhard ist ein bisschen älter. Wie gesagt, ne, also,
jeder wie er will.
Jeder wie er will, ganz genau, ja.
Wie würdest du den, weil du gesagt hast, ihr habt auch am Sound gearbeitet, und ich würde jetzt mal behaupten, wenn man irgendeine Nummer einlegt, man hört sofort, das ist der Blechhaufen. Wie würdest du euren Sound beschreiben?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil man halt den Sound halt irgendwie selber irgendwie immer, also erarbeitet, mitkreiert hat. Aber das war uns halt sehr wichtig insofern, weil ich glaube, wenn du das nicht schaffst in den ersten Jahren irgendwie, dass du einen Sound kreierst, der ein Markenzeichen ist, dann hast du es dann irgendwie, wirst du es auch nicht schaffen. Also dann wirklich, da hast du keinen Wiedererkennungswert. Wie gesagt, wir haben halt sehr viel probiert. Das ist eine Geschichte zum Beispiel, die ich vorher gesagt habe, mit dem Cimbasso auf die Tuba und dann von der Tuba auf das Helikon, dann auch die Flügelhorn-Geschichten und Basstrompete. In den Arrangements, Albert hat dann irgendwann auch mit uns groß geworden und entwickelt und gewusst, wen kann ich wo was hinschreiben, wo passt jetzt die Trompete, wo passt das Flügelhorn, wo passt die Basstrompete. Also das sind halt so Entwicklungsgeschichten. Man entwickelt halt gemeinsam und dann kommt eben das raus. Es gibt kein Ding, wo ich sage, das ist unser Sound. Ja, unser Sound ist halt irgendwie, der hat sich ja auch, wenn man es genau nimmt, hat er sich ja auch verändert, weil wir haben früher viel, wie soll ich sagen, runder. Am Anfang waren wir scharf unterwegs, dann waren wir ein bisschen runder, eine Zeit lang war der Sound ein bisschen runder, und jetzt am Schluss ist er wieder ein bisschen schärfer. Liegt halt auch ein bisschen an den Stücken, die du spielst, aber ein Polka ist halt schon ein Markenzeichen, egal welche Polka du hernimmst, ist ein Markenzeichen vom Blechhaufen. Und das so zu interpretieren, so zu spielen, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel Rosanna hernehme, dann wird irgendeine Band das vielleicht genauso spielen können. Ich glaube aber, dass es schon schwieriger wird, wenn ich jetzt zum Beispiel die späte Liebe hernehme oder Urlaubspolka oder so, weil das ist das, was der Blechhaufen immer gemacht hat, weil das fühlen wir, da denken wir gleich. Wir wissen, vor allem die Flügelhörner, Christian, Christoph, die wissen ganz genau, wie man phrasiert, wie man eine Polka phrasiert. Und was steht nirgends in den Noten? Das haben wir eben auch in unserer Region so mitbekommen, wenn wir von der böhmisch-mährischen Szene aufkommen. Und dann überträgt sich das auf die modernen Stücke. Und dann ergibt das eben diesen Blechhaufen-Sound, der eben da jetzt da ist.
Ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, wo Sebastian Fuchsberger zu Gast war, der ja auch eine Zeit lang bei euch war, und genau das hat er auch gesagt, dass das, was so am prägendsten in der Zeit vom Blechhaufen war, war das Polka-Spielen.
Genau, bei euch. Ja, weil er kommt natürlich auch er kommt schon aus der Blasmusik, aber nirgendwo wird eben die Blasmusik, die Polka so gespielt eben wie bei uns. Man legt sehr viel Herz auch rein, ja, und eben dieses, ob das von Waldorf war, Karel Waldorf oder von Mosch, das sind halt so. Das haben wir gehört. Und die böhmisch-mährische Szene, das ist eben das, was wir Tag ein, Tag aus gelebt haben und noch nach wie vor leben. Und mit diesen Dingen sind wir groß geworden. Und das prägt dich dann halt auch als Musiker, und das gibst du halt dann auch weiter. Und wenn sich 7 Leute so verstehen, oder 5, es reichen ja schon 5 oder 6, die so denken, dann hast du eigentlich ja schon gewonnen. Und das sagt ja jeder. Und auch das Begleiten war ja dann so ein Ding. Melodiespielen ist gut, aber da musst du ja, hast du kein Schlagzeug. Du musst wirklich dann permanent Bassbegleitung. Ich kann mich erinnern, wir haben stundenlang nur Bass und Begleitung gespielt. Einfach ohne Melodie irgendwas. Also damit du einfach immer, dass du nicht schneller wirst, nicht langsamer und so weiter und so fort. Also auch das war so eine Zeit. Ich glaube, das ist heute, ich traue mich wirklich behaupten, dass es keine kleine Formation mehr gibt, die über Stunden und Tage nur Bass und Begleitung üben. Das glaube ich nicht, dass das gibt heute mehr. Aber das haben wir halt auch gemacht. Also das waren halt auch so Dinge, damit eben der Groove mal da ist. Also du wirst ja immer als neue Band, wo du nicht zusammengespielt ist, im Rhythmus immer schneller, langsamer. Das variiert ja. Und das ist natürlich schwierig, wenn du kein Schlagzeug hast. Und das ist halt auch ein Ding, wo Albert immer, der geht immer nach vor. Das ist so straight auf der Tube, da kannst du gar nicht anders begleiten. Aber das musste man halt lernen. Das ist einfach so ein Ding, wo man halt dann das über Jahre macht und dann das so intus hat. Wenn du da nicht drauf bist und wenn nicht alle drei Posaunen drauf sind oder die Trompeten, dann ist es nicht mehr das und dann groovt es einfach nicht mehr.
Also ich finde das mal schön zu hören, dass das so geprobt wird. Also ich hatte selber 15 Jahre lang eine böhmische Besetzung und wir haben auch Proben gehabt, wo wir einfach nur Rhythmusgruppe gemacht haben, weil das muss halt sitzen irgendwie. Und wenn ich jetzt in Vereine oder so gehe, dann fällt das irgendwie immer so unter dem Tisch. So, dass entweder es läuft oder es läuft halt nicht und es wird sich immer nur auf die Melodie konzentriert.
Genau, wobei du, wenn du alte, uralt Aufnahmen von wie gesagt, Waldorf oder Mosch dir anhörst, da ist es ja nur um Rhythmus gegangen. Da war es nicht möglich. Wenn da der Rhythmus nicht gepasst hat, konntest du da oben machen, was du willst. Es hat einfach nicht funktioniert. Das groovt halt dann nicht. Ne? Ich meine, das heißt nicht, dass wir jetzt stundenlang und tagelang nur den Rhythmus geprobt haben, aber es ist schon so, dass du das einfach einmal, da musst du dich finden. Also wenn die Rhythmus-Section einfach weiß, was sie tun und gemeinsam es tun, dann haben die oben leichtes Spiel in Wahrheit. Ne? Nur bei sieben Leuten ist es eben so, dass sich das Ding dauernd abwechselt. Ne? Das sind ja nicht nur die Posaunen und Tuba. Es begleitet ja auch oft einmal Trompete und Posaune. Oder zwei Posaunen Trompete oder zwei Trompeten Posaune. Also das wechselt ja bei uns permanent. Ne? Also du hast ja nicht einen, der jetzt nur Melodie spielt und einer spielt nur Begleitung. Ne? Also auch das ist so eine Findungsphase gewesen, wo man halt irgendwann weiß, wem kann ich wo was hinschreiben, wo hat er eben seine Stärken. Und wenn du keinen hast in der Band, der komponiert, der arrangiert, dann glaube ich, wird es schwer. Aber die Jungen sind eh alle so fit. Also da gibt es ja Bands, da kann ich gar keine Namen nennen, aber die sind alle so fit, die schreiben alle wunderbare Stücke, dass das das Problem nicht ist. Also die sind alle eh mittlerweile so weit. Damals hat es eben nicht so viele Bands gegeben, aber die heute da am Markt sind, also ich kenne da keine schlechten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
Aber ich weiß noch, als ich eure, ich glaube die Live-CD war es, die Entertainment Live, ja, und da den Strohwitwer gehört habe, ich habe glaube ich bis zu dem Zeitpunkt noch keine Polka in so einem Tempo gehört, die so viel Nerv und so viel Groove hatte wie da, fand ich mega.
Und vor allem die Zeit zu haben, das so zu spielen, weil das ist ja sehr langsam, ne?
Ja, genau.
Das ist ja eben das Ding. Und da geht das nur, wenn alle gemeinsam und gleich denken. Sonst hast du da keine Chance. Und das war wirklich live. Das war im Liszt-Zentrum in Reiding, haben wir die aufgenommen. Da wurde auch nichts nachgebessert. Das ist schon, die gehört auch zu meinen Favoriten, muss ich sagen. Also von der Aufnahme an sich, von der Qualität der Aufnahme und auch von, wie wir damals eben drauf waren. Also das war so, das war schon so eine, da waren wir wirklich so ein bisschen so am Höhepunkt, also was die damalige Zeit, auch musikalisch für uns so am Höhepunkt. Weil sonst kannst du so ein Konzert ja gar nicht spielen und dann eine CD mit aufnehmen. Ne?
Weil du vorhin gesagt hast, die Band muss sich immer wieder suchen und muss man verkaufen. War das mit ein Grund, warum dann irgendwann der XXL-Blechhaufen entstand?
Ja, das war auch eine Findungsgeschichte. Also man wollte dann ganz einfach, es ist dann die Zeit auch gekommen, wo diese ganzen Festivals begonnen haben. Egal, ob das jetzt Woodstock war oder in Deutschland und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dann einfach noch ein bisschen mehr Power auf die Bühne bringen. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Schlagzeuger dazu, auch ein guter Kollege von uns, ein Gitarristen dazu, Arrangements schreiben und einfach eine Platte aufnehmen. Was meiner Meinung nach eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Das große Problem an dieser Geschichte war, und das muss immer oder müssen wir uns vorwerfen, wenn ich das noch einmal machen würde, würde ich es 1:1 gleich machen. Aber ich würde das nicht mehr als Blechhaufen XXL betiteln. Ich würde ganz einfach einen anderen Namen nehmen, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute, die den Blechhaufen kannten, so wie er war oder wie er ist, zu siebt, ja, die gehen dorthin, weil sie genau das sehen wollen. Und dann gibt's Leute, die wollen nur Blechhaufen XXL sehen, weil das einfach cool ist, diese XXL-Geschichte. Und du kannst es, ich habe das mit so vielen Veranstaltern besprochen, du kannst für den Zuhörer, für den Konsument draußen, ist es einfach nicht möglich, das zu trennen. Der liest Blechhaufen und es ist völlig klar, für den einen kommen die 7, für den anderen kommen 9. Und du kannst da nicht alle abdecken. Das ist dann so weit gegangen, dass wir auch bei der XXL-Formation einen Teil zu 7 gespielt haben und einen Teil im Programm zu 11. Und das ist immer schwer. Also wenn ich das heute machen würde, würde dem XXL-Ding, woran ich noch immer festhalte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ja für mich eine coole Geschichte ist, Blasmusik neu zu verpacken, einen ganz anderen Namen geben, sollen halt dann die sein, die halt da oben sind, oder kann ja auch wer anders sein, aber kann ja ruhig der Blech auf dem XXL dann sein, aber ein anderer Name. Dann hätte man das klar getrennt und dann wäre es auch einfacher gewesen, das Team zu verkaufen. So haben wir das natürlich schon verkauft, aber wie gesagt, immer mit dem Kompromiss, dass die einen halt das wollen und die anderen das. Mhm.
Wessen Idee war das? War das deine?
Ja, also es war eigentlich, wir sind zu viert im Auto gefahren, Albert, Christian, Christoph und ich, und dann am Weg irgendwo, Raststation Salzburg, da irgendwo ist uns die Idee gekommen, da einfach einmal für die Festivals was Neues zu machen. Und für uns war es sofort klar, also wir wussten, wir nehmen den Schlagzeuger und wir nehmen den Gitarristen. Und somit mussten wir nur mehr den Rest der Band überzeugen, die im anderen Auto gesessen sind. Aber es war mit einem Auftritt, also wo wir hingefahren sind zu einem normalen Blechhaufen-Gig, für uns klar, wir wollen das Ding machen und haben dann angefangen, Arrangements zu machen. Ich glaube, dass das Ding einfach noch mehr funktioniert hätte, wenn wir da wirklich einen anderen Namen genommen hätten. Aber weiß ich nicht, ist nur eine Einschätzung jetzt von mir.
Okay. Ich habe am Anfang ja auch gesagt, oder wir hatten es ja am Anfang auch schon so ein bisschen, dass du Musikschullehrer bist. Welche Erfahrung oder was nimmst du aus deinen Erfahrungen mit der Band mit und gibst die an Schüler weiter?
Einfach einmal dieses Auftrittsding. Also das gibt ja nichts, wie soll ich sagen, die Hemmung den Kindern zu nehmen, irgendwo vor Publikum zu spielen. Das ist ja was du, aber das geht halt wahrscheinlich auch nur, weil dich die Kinder dann irgendwo auch auf YouTube und vor vielen Leuten sehen. Und wenn du dann was sagst, dann glauben die dir das schon. Also wenn du sagst, okay, wisst ihr was, ist nicht schlimm, es sind nur ein paar Leute da draußen, wenn es in die Hose geht, geht es in die Hose, das ist bei uns auch schon ein paar Mal passiert und so weiter. Also du kennst eh diese Geschichten. Also das ist was, was man den Kindern mitgeben kann. Und das ist auch dann nie ein Problem. Die nehmen das auf, stellen sich hin. Und da gibt es schon, ich habe immer wieder auch vereinzelt Kinder, die dann irgendwie 3 Minuten vor dem Auftritt die Nerven schmeißen und dann sagen, ach, ich gehe nicht auf die Bühne, ich spiele nicht. Muss halt irgendwie dann noch ein paar Geschichten da aus dem Hut ziehen, dass es dann funktioniert. Aber es funktioniert eh immer. Und was ich ihnen auch mitgebe, ist, sie sollen einfach, also für mich ist immer wichtig, spielen. Es ist wurscht, was da passiert. Einfach reinspielen, das Instrument. Das ist das Schlimmste, wenn ein Schüler, für mich als Bläser, wenn der nur, was er so sich nicht traut, die Luft nicht reinspielt, da nichts rauskommt und so vorsichtig. Er kann ja keine Fehler machen, es passiert ja nichts. Nicht? Also ich will ihnen schon mitgeben, dass sie wirklich einfach alles riskieren sollen immer. Immer, immer riskieren und natürlich immer an sich arbeiten, aber einfach riskieren und probieren. Und es kann nichts passieren, außer dass er dann einmal nicht kommt oder irgendwo, weil, dann kommt er halt nicht. Das nächste Mal ist er dann da. Also, und sie sollen einfach Freude an dem haben, was sie machen. Nur eines ist mir auch ganz wichtig, und da gibt es auch Kollegen, die sagen, das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben. Ja, Spaß alleine ist halt auch oft ein bisschen wenig, weil wenn er gar nichts tut zu Hause und nicht übt, dann hat er irgendwann den Spaß nicht mehr. Und ich bin kein Lehrer, der sagt, der Spaß reicht eh, was er halt spielt, spielt er. Also dieser Typ von Lehrer bin ich nicht. Ich bin schon der Meinung, dass das Kind da auch was tun soll zu Hause, weil sonst hat es irgendwann nicht mehr den Spaß, der eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Aber üben, das gehört schon noch nach wie vor dazu.
Was machst du mit Schülern, die das nicht machen?
Naja, also es gibt eh nur zwei Geschichten. Also man kann sich schon ein bisschen motivieren und ihnen sagen, ihr werdet nur dann dort und dort spielen, wenn sie halt irgendwie das macht, was man halt jetzt da im Unterricht auch sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nicht sein. Also nicht jeder Schüler wird irgendwann einmal Philharmoniker. Das ist eh klar.
Also das muss er ja auch nicht.
Das muss er auch nicht. Nur das war halt, vor 25 Jahren oder wo ich begonnen habe zu unterrichten, habe ich mir gedacht, ich muss aus jedem Schüler eine Philharmoniker machen. Und dann habe ich gedacht, wenn der nicht will, dann schaffe ich es auch nicht. Also ich kann da auch nichts machen. Aber es gibt ja auch, jeder ist ja auch nicht fürs Tenor oder für die Posaune geboren. Dann lernt er halt ein anderes Instrument. Also ich bin auch kein Lehrer, der sagt, ich muss jetzt 5 Jahre oder 3 Jahre muss er da jetzt an meinem Instrument festhalten. Du, wenn der was anderes machen will, dann macht er was anderes. Also man kann nur sagen, so wäre es cool. Wenn du das machst, wirst du das und das den Erfolg haben. Aber ich habe auch Schüler gehabt, wo ich gesagt habe, du kannst noch so viel üben. Es ist nicht dein Instrument. Du musst dir entweder was anderes überlegen. Du wirst nie der Erfolgreiche oder der musst du auch gar nicht im semiprofessionellen Bereich. Du wirst nicht den Erfolg haben, den du dir vorstellst mit diesem Instrument. Mach was anderes. Du bist für den Bläser nicht geboren. Spiel Keyboard oder spiel Klavier, Gitarre, wie auch immer. Auch das habe ich Schülern gesagt und das hat auch funktioniert. Nicht bei allen, aber es hat funktioniert. Und wir müssen uns schon klar vor Augen halten, dass es ohne Leistung, ohne Üben, wird's nicht funktionieren. Und nicht einmal für den, obwohl es jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht einmal für den schlechtesten Musikverein wird irgendwann so sein, dass wenn ich nichts übe, dass ich mitspielen kann. Also das gibt's halt nicht. Also insofern muss man halt schon immer schauen, dass man ein bisschen was tut.
Wenn du jetzt so einen Schüler hast, wie du gerade gesagt hast, der sich nicht traut, reinzuspielen, was machst du mit dem, dass er sich traut? Also man kann ihm gut zureden, aber da sind ja dann die Grenzen irgendwo.
Man muss ja mal wissen, warum traut er sich nicht reinblasen? Hat er Angst vor der Lautstärke, weil er ein schüchterner Mensch ist, weil er ein schüchternes Kind ist, weil er vielleicht gar nicht die Kraft hat, weil er einfach ein sehr introvertierter Typ ist? Dann muss man halt versuchen, das Instrument wegzulegen und einfach spielerisch einfache Wege, Möglichkeiten finden, sei es mit Luftübungen, sei es mit Herumrennen, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Dinge, wo man halt spezifisch auf das Kind halt dann eingeht, dass man das ein bisschen auch aus dieser sogenannten Komfortzone rausbringt. Vielleicht ist das Kind in einer Wohnung zu Hause, wo es nicht spielen darf. Also es gibt ja so viele Gründe, warum man Kind nicht reinblasst. Das hat es zum Beispiel schon so oft gegeben in Wien, in einer Wohnung. Ja, ich darf nicht lauter spielen. Ist ja klar, wenn das Kind nicht lauter spielen darf, dann kann es auch nicht reinblasen. Wenn es ein bisschen mehr reinblasst, dann ist er einfach schon zu laut, dann kommt die Mama und sagt, es ist zu laut. Also auch das gibt's. Und dann muss man halt immer schauen, woran liegt's. Oder wie gesagt, das Kind ist einfach aus der Natur heraus ein eher schüchternes Kind und will vielleicht auch gar nicht so laut reinblasen, weil das ist ja zu laut zum Beispiel. Dafür sage ich, ja, da soll sie Klavier spielen. Und dann gehen die auf in ihren Klavier oder in der Geige zum Beispiel. Ne? Da muss man halt dann immer wieder individuell ein paar, und ich bin ja auch einer, der immer auch sehr mit sehr viel Spaß hat und man nimmt sich gerne selber auf die Schaufel. Und wenn man dann sich ein bisschen auch selber zum Affen macht, dann glaube ich, geht auch sehr viel weiter, weil dann Es gibt ja nichts, was nicht peinlich ist. Es gibt ja viele peinliche Geschichten, aber dann, ich bin auch der, wenn mehrere Kinder sind und jetzt hat für irgendeinen was peinlich, dann stelle ich mich sofort auf die Stufe von dem, für den es peinlich war und bin sofort auch in diese Situation, weil ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres, als das Kind steht da jetzt allein und muss sich jetzt vor den anderen rechtfertigen oder traut sich nicht sagen. Also muss man die Kinder halt abholen. Aber was das ist ja alles was du in 30 Jahren Musiklehrer halt mitnimmst und lernst. Also das kann natürlich keiner, der jetzt frisch von der Uni kommt. Das verstehe ich ja auch nicht. Da muss halt jeder seine Hörner sich abstoßen. Und leider haben wir das auch gemacht und machen müssen. Und da muss ich schon sagen, da hat natürlich unter Anführungszeichen der eine oder andere Schüler auch dran glauben müssen, weil wir es halt damals nicht besser verstanden haben. Wir wussten halt nicht, wie man dem Kind das jetzt beibringt. Und dann haben sie halt aufgehört. Also es hat sicher auch bei uns Kinder gegeben, die gesagt haben, naja, na, das ist nichts. Und wir konnten es aber auch nicht vermitteln. Auch das hat es gegeben.
Wie gehst du persönlich mit Nervosität um?
Ja, also es gibt ich habe immer so ein kleines Ritual gehabt auf der Bühne und das mache ich auch heute noch. Man stellt sich einfach kurz vorm Spiegel und atmet zweimal durch und das war's. Aber so richtig Nervosität, eine gewisse Nervosität sollte man schon immer an den Tag legen, weil sonst nimmt man ja kein Konzert mehr ernst. Aber am Anfang habe ich das viel überspielt mit Herumzappeln noch und sehr, sehr viel Reden vor dem Gig. Und das hat sich in den Jahren dann irgendwie gelegt. Ich brauche einfach immer eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zeit, 5 Minuten, 3 Minuten vor dem Gig irgendwie, wo du noch einmal in dich gehst und dir einfach den Ablauf da ein bisschen vorstellst noch. Andere machen es anders, die müssen halt irgendwie noch immer aufgepusht und da und noch reden. Auch das gibt's. Aber ich brauche das schon, immer so diese innerliche Ruhe, einmal, zweimal durchatmen und dann runterkommen und dann auf die Bühne raus und dann das Ganze einfach genießen. Und das hat am Anfang auch nicht so funktioniert. Aber das lernt man halt auch nach 30 Jahren Bühnenerfahrung. Ist es halt dann, aber es ist halt jedes Publikum anders, jede Bühne ist anders. Und es gab einmal eine sehr witzige Geschichte da. Wir haben gespielt ein Konzert im KKL in Luzern. Und jeder, der das KKL in Luzern kennt, weiß, da sind 2800 Leute drinnen sitzend auf 3-4 Etagen. Und wo die Bühne so groß ist, dass Mountain Symphony Orchester eben drauf Platz hat. Und dann kommen da 7 Leute raus. Und wir haben beim Soundcheck, also bei der Anspielprobe schon eine Ehrfurcht gehabt vor dem Haus. Also das ist schon eine der Top-Locations in Europa, sage ich einmal, das KKL in Luzern. Wie wir dann auf die Bühne, ich habe den Jungs noch vorher gesagt, egal was passiert, auch wenn irgendwelche Fehler passieren, es ist egal, es ist völlig wurscht. Wir nehmen das jetzt so auf da draußen, wir saugen diese Atmosphäre ein, weil das war für uns schon ein Highlight, da zu spielen im KKL in Luzern. Und auch wenn was passiert, einfach immer mit viel Energie da an die Sache rangehen und weiter und weiter. Und es war dann so cool, das Konzert. Und was ich eigentlich sagen will, wenn du rausgehst, haben die Leute ganz normal applaudiert. Also nicht jetzt unbedingt laut, aber ganz normal. Aber wenn natürlich 2000 Leute in einem großen Saal normal applaudieren, ist das schon sehr, sehr laut. Also ich sag, ihr dürft euch heute bitte nicht anscheißen. Wir sind da draußen und werden einfach diese Atmosphäre aufsaugen. Und es war so, dass das eine super Stimmung war. Das Programm hat gepasst bis zum Schluss. Am Schluss sind 2800 Leute gestanden im KKL Luzern. Und das war schon so für mich eines der Highlights auch in diesen vielen, vielen Jahren Blechhaufen, weil das so prägend war. Ich erlebe das jetzt auch wieder so, als würde es gestern gewesen sein. Das ist so hautnah und so, da weiß man dann, warum man all diese Arbeit und diese Energie da in eine Band reinsteckt, wenn man solche Erlebnisse eben dann hat.
Was immer gern von meinen Hörern gefragt wird oder so ist, jetzt für dich als Posaunist, was ist für dich als Posaunist generell wichtig? Also gibt es irgendeine Übung, irgendeinen Tipp, den du weitergeben kannst?
Naja, Also das ist auch so, dass jeder halt seine Geschichten hat. Und ist auch gut so, das muss sich jeder selber zurechtlegen. Einen Tipp zu geben, ist immer schwer, weil jeder macht das anders. Bei mir ist es so, ich habe da einfach meine, diese ganz normalen, stinknormalen, das mache ich aber immer, egal ob ich das jetzt zu Hause mache, bevor ich anfange zu üben, oder beim Gig. Es gibt so diese Lippenbindungen, Töne aushalten am Anfang mit ganzen Noten, halben Viertel- und Achtelnoten. Und dann einfach nur zu schauen, dass die Luft einfach gut durchgeht, dass alles frei ist, dass die Lippen gut schwingen. Das ist das Einzige, das dauert 10 Minuten. Das mache ich immer, egal mit der Posaune oder auch mit der Basstrompete oder mit dem Tenorhorn. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, oder eben nicht, ne? Weiß nicht, wenn man viel gespielt hat, hat man vielleicht kein gutes Gefühl, aber das ist halt auch so. Aber das ist so ein erstens einmal ist es ein kleines Ritual, und dann ist es auch für mich, dass ich mich so einfach, dass ich merke, aha, es funktioniert, es geht die Luft gut durch, es soundet gut, es ist sehr zentriert und so. Wobei, das, was ich sage jetzt, auf das denkst du ja nicht. Das machst du einfach, weil du es machst, weil du dich gut fühlst dabei dann. Und wenn einer nur 4 Töne spielt zum Einblasen, ist auch gut. Dann braucht er eben nicht mehr als 4 Töne. Ich habe am Anfang immer sehr viel probiert und sehr viel herumgespielt und hoch und tief und was ist der Kuckuck, bis ich halt dann irgendwann eben zu meiner Lippenübung oder zu meinen Töne aushalten gekommen bin da. Und das ist für mich das Rezept. Und also wie gesagt, sehr, sehr. Das mache ich auch mit meinen Schülern. Ich sage ihnen oft, wenn ihr nichts üben wollt, oder dann macht einfach nur 20 Minuten diese Übungen, dass du einfach auf allen Lagen quasi durch oder halt grammatisch dann mit erster, also leer, zweiter, erster, eins, zwei, drei und so weiter halt mit allen Hilfstönen halt runter. Und das machen sie dann, und dann haben sie auch gespielt. Dann haben wir mal nichts halt geübt, was ein Programm ist, sondern einfach mal 20 Minuten nur einfach mal ein bisschen Basic-Geschichten gemacht.
Okay. Ich habe gesagt, du bist seit 2018 sogar auch Moderator im Radio. War das schon immer so ein Traum von dir, das zu machen, oder kam das zufällig?
Naja, also als Kind hatte ich schon den Traum, irgendwo auch einmal im Radio auch einmal zu moderieren. Es gibt da so witzige Fotos, wo man immer gerne ein Mikro oder einen Kopfhörer in der Hand hat. Aber ich habe auch dann irgendwie entdeckt bei mir auf der Bühne, dass ich das irgendwie gerne mache. Das ist irgendwie keine, ich habe da auch keine Scheu davor, vor Publikum irgendwie zu moderieren und zu sprechen. Und bin dann immer irgendwie drauf gekommen, dass die Stimmfarbe eigentlich eine ist, wo man vielleicht auch gerne zuhört. Und das haben dann auch andere Leute irgendwie bemerkt und auch beim Radio und so. Bin aber dann zum Radio aus einem ganz anderen Grund gekommen, nämlich als Aufnahmeleiter für diverse Blasmusiksendungen bei uns. Mhm. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, auch zu moderieren. Und musste natürlich auch, wie der andere auch, gewisse Sprachschulungen eben machen und Ausbildung machen und so weiter. Aber auch das war ja was, wenn man sagt, das ist wieder was Neues. Warum tut er sich das an? Das ist immer die Geschichte. Aber heute ist es so, dass wir auf, es ist zwar, Radio Burgenland ist jetzt nicht der größte Sender in Österreich, aber wir sind ein kleines Land, aber haben ein gutes Musikprogramm, und wir haben jede Woche am Dienstag um 20 Uhr eine Blasmusikparade, die Radio Burgenland Blasmusikparade, 1 Stunde, und wir haben am Sonntag den Frühschoppen. Und ich habe da auch auf Facebook jetzt schon, also wir haben eine Community da, die Radio Burgenland Facebook-Gruppe mit 750 Leute, die da drinnen sind, die über Stream jeden Dienstag oder sehr viele eben dabei sind. Und das ist wieder was, wo du wieder ein Klientel dir aufbaust, ein Publikum aufbaust, wo du für diese Leute was machst. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute das hören. Das geht mittlerweile auch bis Deutschland, weil die natürlich im Stream immer dabei sind. Und das ist wieder was, wo du sagst, du, das ist ja auch immer so, du gibst ja viel von dir preis. Mhm. Das kann ja auch einmal schief gehen. Also das ist ja auch, muss ja auch nicht immer alles funktionieren. Oder Leute rufen an und sagen, Naja, also dieses Musikprogramm diese Woche hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich habe so viele, lerne da wieder ganz andere Leute kennen, Jugendblasorchester, die Musikvereine im Land, österreichweit, Wettbewerbe, die da stattgefunden haben, wo du mit im Blasmusikverband mit Leuten Interviews machst und so weiter. Auch deine Geschichte, was du machst, also diese Podcast, das ist ja alles, für mich ist das ist super. Also ich bin ja froh, dass es solche Dinge gibt, um den Leuten das ganz einfach näher zu bringen, wie cool eigentlich Blasmusik sein kann und wie jung Blasmusik ist und wie viele gute Leute es da gibt. Und das muss man denn auch den Nicht-Musikern, ich habe ganz viele Leute, die gar kein Instrument spielen, aber die hören halt gern Blasmusik. Das muss man ja auch bedenken. Es ist ja nicht, meine Sendung ist ja nicht nur für Blasmusiker, die einfach Musik machen und selber ein Instrument spielen, sondern auch die gerne zuhören. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil wir leben ja von denen. Wir spielen ja auch nicht nur für Musikerinnen und Musiker. Wir machen das ja für ein großes Publikum, die Blasmusik interessiert sind. Und das ist ja schon ein wichtiger Punkt, denke ich. Und da ist Blasmusik ja was ja so breit aufgestellt ist. Es gibt moderne Blasmusik, es gibt kleine Formationen, große Sinfonieorchester. Also da sind wir ja, da kann man ja jede Woche aus den Vollen schöpfen, in Wahrheit. So viel Blasmusik gibt es.
Das stimmt. Das ist auch der Grund, warum ich den Podcast mache und von den Gästen ja sehr, sehr breit aufgestellt bin. Ich habe schon mal gesagt, eigentlich müsste das ja nicht der Blasmusik-Podcast, sondern der Bläsermusik-Podcast heißen, weil ja, ich habe ja auch Jazzer hier oder welche aus dem Sinfonieorchester. Und ich glaube, letzte Woche habe ich auf Instagram mal so eine Frage gestellt, wie die Leute quasi auf meinen Podcast aufmerksam geworden sind. Und dann haben mir zwei geschrieben, dass sie mir auf Instagram folgen, weil sie mit mir in der Schule waren und jetzt erst rausgefunden haben, dass Blasmusik ja so vielfältig sein kann. Also denen war das zum Beispiel gar nicht klar, dass das jetzt nicht nur Polkas ist oder das, was man halt aus dem Dorf kennt, sondern halt natürlich total unterschiedlich sein kann.
Ja, ich meine, wenn du jetzt anschaust, was Simon Ertl da mit Woodstock bewegt hat, genau. Wie viele junge Leute da sind oder die Brasswiesen oder wie auch immer, diese Pfullendorf. Es gibt ja mittlerweile so viele Festivals mit Blasmusik und Blasmusik Crossover oder wie auch immer. Das ist ja wirklich, und wie viele junge Leute da eben aufspringen auf diesen Zug. Das ist ja auch was sich in den letzten 25 Jahren ja gewaltig verändert hat. Also das hat ja, wie ich begonnen habe, hat es das nicht gegeben. Also da hast du dich halt, ich nicht, aber die anderen, die Kollegen sind halt am Fußballplatz gegangen und du bist halt zur Musikvereinsprobe gegangen. Da warst du ja ein bisschen so Außenseiter, naja, da geht es zur Musikvereinsprobe. Heute ist es einfach nicht mehr so. Also heute ist man auch genauso cool, wenn man zur Musikvereinsprobe geht oder halt zur Feuerwehr oder was ist der Kuckuck oder zum Sportverein. Das hat sich natürlich Gott sei Dank alles geändert. Und ich glaube auch, dass dieser Hype schon noch lange anhalten wird. Die Frage wird halt sein, wo geht's jetzt dann jetzt wird es halt wichtig, wo geht's jetzt hin? Wie viele Festivals wird es noch geben und welche bleiben über und gibt es überhaupt dann irgendwann noch Festivals und müssen wir alle wieder irgendwie kleinere Brötchen backen, müssen wir von vorne anfangen, müssen wir uns überlegen, weiß ich nicht, also wir haben Woodstock jetzt ein paar Mal verschoben, hoffentlich nächstes Jahr wird es stattfinden, 40, 50, 60.000 Leute irgendwo gemeinsam. Das wird schon noch einmal eine große Herausforderung und weißt du, wenn man dann irgendwie solche Festivals dreimal, viermal verschieben muss, dann wird es halt natürlich irgendwann auch schwer. Nicht? Dann traut sich vielleicht der Blasmusiker auch nicht mehr hin und der Veranstalter sagt, ich kann es mir gar nicht machen, weil irgendwann geht mir die Luft aus. Also da kann man nur hoffen, dass dem nicht so ist und dass das alles wieder irgendwie in geordnete Bahnen kommt und dass wir alle wieder gemeinsam uns bei solchen Geschichten erfreuen können. Aber also ich möchte ehrlich gesagt, ich bin kein Schwarzmaler, das war ich noch nie und das werde ich auch nicht sein, aber ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen, dass das alles nächstes Jahr so klappen wird. Also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich hoffe es und ich wünsche es allen, die größere Events machen, aber wir brauchen ja gar nicht von den großen Events reden. Es fängt ja schon bei der Blasmusik zu Hause an. Wenn der seinen Frühschoppen und sein Fest nicht machen kann oder nicht darf, weil er plötzlich so viele Auflagen bekommt, die er erfüllen muss, bevor er was macht, ja, dann wird's für alle Beteiligten schwer. Und dann sitzen wir da nur mehr und ja, machen Videos und produzieren im stillen Kämmerlein zu Hause. Und dann, wie gesagt, das wollen wir alle miteinander nicht hoffen und es wird auch nicht passieren. Die Frage ist nur, wann es wieder so rennt. Ob das jetzt der 22 schon so sein wird, das müssen wir halt abwarten. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir uns wieder an viel Blasmusik erfreuen werden. Also die Zeit kommt bestimmt.
Dein Abschiedskonzert ist ja jetzt quasi auch verschoben worden.
Das haben wir zweimal verschoben, ja. Also das gibt ja jetzt einmal jetzt Corona-bedingt, weil der Bernie auch Corona hatte. Und einmal eben wegen der Lockdown-Geschichte. Also wie das jetzt ist, wissen wir auch nicht. Also wie lange wir da jetzt rausschieben können, dass es noch ein glaubwürdiger Abschiedskonzert ist, weil im April nächstes Jahr ist es schwer, ein Abschiedskonzert zu machen. Aber jetzt schauen wir mal. Wir können ja sowieso nichts tun. Wir warten jetzt einmal zu und dann werden wir schauen, wie wir es gestalten.
Ich würde jetzt so Richtung Schluss kommen. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde, was jetzt nicht zwingend ist, dass du schnell antworten musst, aber die ersten paar Fragen sind Entweder-Oder-Fragen. Verstärkt oder unplugged?
Unplugged.
Singen oder spielen?
Im Moment singen.
Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
Diese Frage haben sich sehr viele schon gestellt, auch ich. Ich weiß es nicht, vielleicht Sportler.
Okay. Was lernst du gerade, was du bislang noch nicht konntest?
Und zwar eben in dieser Geschichte da mit meinem Produzenten im Duo da, einfach Dinge, wo ich merke, das ist eine ganz andere Welt, wo ich ganz anders denken muss, wenn man da einen Song jetzt aufnimmt, als beim Studio mit der Posaune.
Okay. Deine aktuelle Stimmung in einem musikalischen Begriff?
Wohltemperiert.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Man sollte immer das nehmen, wo man glaubt, das ist aktuell jetzt in der Stimmung, in der man sich befindet, das Beste. Das heißt, der beste Film, wenn man in einer Phase ist, wo man gerne ein bisschen auf die Tränendrüse drücken möchte, dann muss man sich eben so einen Film anschauen und beim Buch ist es das Gleiche.
Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Ah, es ist auch da. Es gibt gute Aufnahmen von großen Orchestern. Also ich bin ein Fan von großen Sinfonieorchestern, ob das London Sinfonieorchester oder auch gute Trompeter. Und da will ich gar keinen Namen nennen. Nehmt's einfach diese Namen, die man kennt, ja, her und versucht euch da was rauszunehmen, egal ob im Jazz oder in der Blasmusik. Wenn ich Blasmusik hängen bleibe, dann ist es einfach Mosch, wo man einfach, der mich als Musiker sicher geprägt hat, weil ich ja sehr viel von Ernst Mosch gehört habe. Ich möchte vielleicht nicht so sein wie Ernst Mosch, weil er war, glaube ich, ein, was ich auch gehört habe von Zeitgenossen, dass er kein angenehmer Zeitgenosse war. Aber er hat viel bewegt und er hat schon mich auch ein bisschen musikalisch geprägt.
Okay, da musst du mal in die, ich weiß nicht mehr, vor 3 Folgen, 4 Folgen hatte ich Hans-Rainer Schmidt zu Gast. Der war ja lange Zeit auch bei Ernst Mosch. Der hatte da einiges zu berichten gewusst.
Ja, ich habe mit dem, fällt mir der Name nicht ein, mit dem Engelbert, mit dem Engelbert, hilf mir.
Also Engelbert-Ding.
Mit dem Hermann.
Deswegen.
Mit dem Hermann. Hermann, sorry. Hermann Engelbert-Ding, mit dem ich sehr viel über Ernst Mosch gesprochen habe und ich ganz, ganz viele Geschichten von ihm gehört habe, die man auch nicht alle wiedergeben kann.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Also privat wünsche ich mir, dass es so weitergeht, wie es im Moment weitergeht. Also ich fühle mich rundum wohl, auch in der Familie. Wünsche meinen Kindern vor allem, dass sie ihren Weg gehen und den müssen sie finden. Das wird für Kinder schwierig, also nicht nur für meine, sondern für alle Kinder, die jetzt im Alter von 11, 12, 13, 14 sind, weil die müssen sich ja in dieser ganzen komischen Zeit, in der wir uns befinden, die müssen schon sehr, sehr gut und sehr stark sein, dass sie da ihren Weg da gehen und dass sie da irgendwie keinen Schaden davon tragen, weil das kann schon auch passieren. Das wünsche ich meinen Kindern und allen eigentlich, dass jeder seinen Weg findet und geht und nicht verzweifeln. Der Weg ist lang und oft sehr steinig, aber man muss einfach draufbleiben und irgendwann stellt sich der Erfolg ein. Und wenn es lange dauert, dann dauert es lange. Und wenn es schnell geht, dann geht es eben schnell, aber dann muss man auch einen langen Atem haben. Also das wünsche ich allen. Familiär geht es mir sehr gut. Und was war noch die Frage?
Wünsche an die Blasmusikszene.
Wünsche an die Blasmusikszene. Ich wünsche der Blasmusikszene wirklich, dass es bald wieder Live-Konzerte gibt, dass wir alle gemeinsam uns wieder bei Live-Konzerten treffen, dass wir die Blasmusik feiern, dass wir aber auch nicht nur in alten Mustern bleiben, sondern einfach die Blasmusik weiterentwickeln, dass wir alles Mögliche probieren in unterschiedlichen Besetzungen. Jeder soll sich trauen, alles zu machen. Es gibt, man darf alles machen und es heißt nicht, wenn eine Vogelwiese immer so klingt wie eine Vogelwiese, dass sie auch in 100 Jahren noch so klingen muss. Man kann durchaus experimentieren in den Besetzungen, im Arrangement. Traut euch in der Blasmusik was zu tun, was zu machen, was zu schaffen, unterschiedliche Besetzungen auch kennenzulernen. Und wenn es eine Geige und eine Tuba ist, es ist wurscht, man soll einfach probieren und sich nicht scheuen vor neuen Herausforderungen.
Das sind schöne Worte zum Schluss. Reini, ich bedanke mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Hoffentlich haben wir was Gescheites gesprochen. Das ist auch gut, dass sie auch gut von uns reden. Ja, du, danke. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder was gibt, ich melde mich bei dir. Und sonst kommst du mal bei mir vorbei, OF Radio Burgenland in der Blasmusikparade.
Sehr gerne.
Wenn du mal, das ist aber jetzt, ist nicht nur so dahingesagt. Also, wenn du mal in Österreich bist oder so, ich lade dich gerne ein zu mir in die Sendung, kommst da und wir machen eine Stunde Blasmusik und spielen da und plaudern. Ich würde mich freuen und ich glaube, die Leute bei uns in Österreich, die würden sich auch freuen, von dir was zu hören, was du so machst. Wenn du
sehr mal gerne
in Österreich bist, kommst du.
Das, liebe Grüße. Das mache ich. Dann plane ich gleich mal Familienurlaub ein. Ich war noch nie im Burgenland.
Ja, also. Ja, dann wird es Zeit. Im Sommer haben wir den See, im Seewinkel, den Neusiedler See. Oder es gibt auch Operette im Juli und August. Also man kann schon sehr viel machen im Burgenland.
Das war Folge 43 und vielen Dank nochmal an Reinhold Bieber, dass er sich die Zeit genommen hat, so viele Einblicke in sein Leben und natürlich auch die Arbeit hinter den Kulissen vom Blechhaufen gegeben hat. Wenn ihr jetzt noch mehr von Reinhold wissen wollt und hören wollt und vor allen Dingen, was es mit seinem Duo auf sich hat und warum das vielleicht im Moment die Musik seines Lebens ist, dann lade ich euch recht herzlich ein auf meinen Patreon-Kanal. Da gibt es nämlich die Rubrik Musik meines Lebens und da spreche ich mit Reinhold nochmal näher über sein Duo. Wir hören auch ein bisschen rein, was hat es auf sich, wo soll der Weg hingehen. Natürlich gibt es neben Reinhold noch weitere Folgen Musik meines Lebens. Da habe ich schon mit Benny Brown über seine Musik gesprochen. Manchmal gibt es Einzelfolgen von mir, wo ich Musik vorstelle und dadurch bekommt ihr vielleicht noch einen tieferen Blick zu einem Künstler oder natürlich auch zu Musik, die mich bewegt. Wenn ihr euch dafür interessiert, gibt es dazu zusätzlich noch mindestens eine Thekengesprächsfolge im Monat. Das kann auch sein, dass es Solo-Folgen von mir sind mit Themen, die mich umtreiben oder ich lade mir Gäste ein. Jetzt gab es einen 2,5-stündigen Jahresrückblick mit Steffen Wademann. Da sind wir unter anderem der Frage auch nachgegangen, welchen gesellschaftlichen Wert die Blasmusik im Moment überhaupt hat. Und ist das überhaupt gut so im Moment? Und die traditionellen Dinge, die noch beibehalten werden, Stichwort Zapfenstreich, macht das so überhaupt noch Sinn? Und. Also da kommt relativ viel dazu und da seid ihr schon allein bei 5 Euro im Monat dabei und unterstützt gleichzeitig meine Arbeit hier. Im Zuge dessen möchte ich mich auch dieses Mal für den Schnitt bei Leander Machern bedanken. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir hier ein bisschen Arbeit abgenommen hast. Wenn du dich da draußen für noch mehr Sachen interessierst, was ich so tue, dann noch schnell den Newsletter abonnieren. Findet ihr alles in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.